Heute ist eine besondere Folge im Modellansatz-Podcast, denn Gudrun und ich haben uns Markus Dahlem von der Humboldt-Universität Berlin eingeladen, damit er uns etwas über die mathematische Modellbildung im menschlichen Gehirn erzählt. Hallo Markus.
Hallo Sebastian. Hallo Gudrun.
Hallo Markus.
Hast du denn auch dein Gehirn mitgebracht?
Ja, das habe ich immer bei mir unter der Schädeldecke, da kann das nicht raus. Außer bei Twitter, da fliegt das so weg. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Stimmt, das Bild ist so, ne?
Ja, genau.
Da wird die Schädeldecke aufgehoben und dann fliegt das Gehirn so zur Mitte raus. Das sieht total. Ja. Da wird was sichtbar gemacht, was sonst unsichtbar ist.
Was ist eigentlich das Gehirn?
Es ist unter der Schädeldecke, so viel. Es ist ein Organ, ein Organsystem. Es besteht aus Nervenzellen und größeren Einheiten. Und die meisten sehen vielleicht eher so eine Art Walnuss, also sozusagen das Äußere von dem Gehirn, die Hirnrinde, die diese Faltung hat, die so an eine Walnuss erinnert. Und darunter sind dann aber verschiedene andere Einheiten, von ganz tief dem Hirnstamm und Zwischengebiete. Und all die muss man so ein bisschen kennen, um zumindest mal anatomisch zu verstehen, was das Gehirn ist. Könnte man auch über funktionell reden. Was macht das Gehirn eigentlich mit diesen Sachen?
Wie verstehen wir denn das Gehirn? Ich meine, woher kommt das? Ich meine, wenn du jetzt sagst, es gibt so verschiedene Areale, wie sind wir dazu gekommen, überhaupt zu wissen, dass es diese Areale gibt und was sie eigentlich tun und was sie bedeuten?
Erstmal, dass es Gebiete oder Areale gibt, weiß man, weil man es klein schneiden kann. Ne? Also man hat einfach anatomisch gesehen, beim Menschen, aber auch im Tierversuch, aus welchen Teilen es besteht, weil sie einfach wirklich anders aussehen. Die Hirnrinde, da kommt auch diese Unterscheidung zwischen grauer und weißer Substanz, die ist, wenn man reinschaut, graue Substanz, die ist farblich schon mal anders, als was dann tiefer kommt. Also, und dann liegt sie außen, also hat man es als Rinde bezeichnet. Und der Hirnstamm, naja, das ist unten, was am Hirn rausgeht, dann, und so hat man erstmal diese Sachen wirklich als 3D-Objekte gesehen, nachdem man eben bei toten Menschen nachgeschaut hat, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp. Wenn man jetzt über Areale redet, zum Beispiel in der Großhirnrinde, dass die irgendwo verschiedene Areale haben und die funktionell anders sind, das sieht man nicht. Das würde dann anatomisch erstmal alles gleich aussehen und das kriegt man dann wirklich nur raus, indem man irgendwie versucht, die Menschen verschiedene Funktionen machen zu lassen, was hören, was sehen und dann durch zum Beispiel nicht-invasive Bildgebung nachguckt.
Dann sieht man so, was ist im Gehirn angeregt, wenn die Person dies oder jenes macht.
Man kann Aktivität sichtbar machen. Das ist kompliziert, das ist meistens eher indirekt. Also gerade wenn es nicht invasiv ist beim Menschen, aber wir haben Methoden dazu, die Bildgebung, funktionelle Bildgebung.
Und dieses Graue und Weiße im Gehirn, hat man das auch zuordnen können oder ist das alles vollkommen unabhängig voneinander?
Ja, das ist eine alte Einteilung. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo die herkommt. Also wie alt, Mittelalter nehme ich jetzt mal an oder noch älter. Das bezeichnet einfach einmal die Nervenbahnen, das ist die weiße Substanz, die Verbindungen, die Autobahnen, mit denen die Signale transportiert werden. Und dann die graue Substanz ist dort, wo die Zellkörper sitzen, wo zumindest nach der momentanen Vorstellung, wo die eigentliche Verarbeitung lokal stattfindet und dann wird wieder Information weiter zum anderen Gebiet geschickt. Also das ist anatomisch sichtbar, weil die weißen Bahnen sind, glaube ich, deswegen weiß, wie der Speck beim Schinken weiß ist. Das sind so eine Fettschicht haben die drumherum, deswegen sieht das weiß auf, sind aber vor allem Fasern.
Das heißt, sozusagen die eigentlichen Gehirn oder der Gehirnschmalz ist dann eben im grauen Bereich.
Ja,
und das Fett kümmert sich nur darum, dass die Informationen.
Ist sicherlich jetzt vereinfacht gesagt, aber im Prinzip ist es schon so, dass die graue Substanz diejenige ist, mit der wir denken. So habe ich meinen Blog ja auch genannt, dann graue Substanz, weil man da immer so den Wert drauf legt. Die grauen Zellen. Ne?
Ich meine, vor den bildverarbeitenden Programmen hatten wir ja auch schon Informationen darüber, dass es irgendwie so ein bisschen Arbeitsteilung im Kopf gibt. Ja. Häufig ja durch so Verletzungen. Ne?
Genau.
Dann hat man ganz, also sozusagen erstmal schwer verständliche Einschränkungen versucht zu verstehen und hat dann daraus abgeleitet, dass es tatsächlich irgendwie Gebiete im Kopf gibt, die sich um verschiedene Sachen kümmern. Also auch so verschiedene Sachen wie abstrakte Worte sind eben was anderes als Tisch und Stuhl. Und dann können einem die abstrakten Worte auf einmal abhanden kommen und sowas. Mhm. Wo man ja erstmal gar nicht dran denkt. Man denkt ja, Sprache ist Sprache. Ist ein Klops und der hat irgendwo im Gehirn seinen Platz vielleicht.
Genau, wir lernen unglaublich viel darüber, wie das Gehirn funktioniert, wenn Sachen ausfallen. Hm. Schlaganfall und dann fällt eben nicht die gesamte Sprache weg, sondern nur so ein Teil. Und dann kann man dann wieder daraus schließen, dass eben genau diese Region vielleicht für diesen Unterteil der kognitiven Verarbeitung zuständig ist. Gleichzeitig auch, wo man sehr viel gelernt hat, eher auch ein trauriger Anlass, sage ich jetzt mal, durch Kriege, weil es die Schusswaffen kleiner wurden, die dann die Schädeldecke wirklich durchdrungen haben und dann selektiv einen gewissen Teil des Gehirns zerstört haben, die Leute aber überlebt haben. Als die Projektile noch größer waren, ist man gleich gestorben. Als es dann kleinere Projektile gab, konnte man sehen, dass spezifische Areale ausgeschaltet waren. Das war auch meistens kleinflächiger als bei so einem Schlaganfall. Hm. Das war im russisch-japanischen Krieg, hat man einiges daraus gelernt. Erstmal.
Und was ist dann ein Schlaganfall? Ist es genauso wie, als wenn ein Projektil etwas getroffen hat? Oder?
Das ist dann eher die Region, die von dem Blutgefäß zum Beispiel versorgt wird. Das könnte größer sein. Aber es gibt kleinere Schlaganfälle, die dann auch wieder etwas lokalisierter sind. Aber dann sieht man sie dann teilweise auch nicht. Man weiß also sozusagen gar nicht, was jetzt zerstört worden ist, weil das wäre auch wieder schwerer festzustellen.
Also zerstört hast du, wenn du jetzt sagst, Blutgefäß, ein Bereich bekommt kein Blut mehr und dann hat man einen Schlaganfall zum Beispiel.
Es ist eine Art von Schlaganfall. Mhm. Es gibt eine Blutung selber, das heißt, das Blutgefäß ist nicht verstopft, sondern das Gefäß reißt und es blutet ins Gewebe hinein. Es gibt eben die Verstopfung eines Gewebes und verschiedene Arten von Schlaganfall. Und dann gibt es die Migräne. Mein Forschungsgebiet. Da gibt es dann Ausfälle, die auch mit der Durchblutung zusammenhängen, aber nicht nur. Und dort fällt dann für eine halbe Stunde ein gewisses Areal aus. Und dann gibt es solche Sprachstörungen zum Beispiel, aber das ist komplett reversibel zum Glück.
Also, ja, was gibt es eigentlich alles für Arten von Migräne?
Es gibt insgesamt um die 20 verschiedene Unterarten, die muss man jetzt aber gar nicht alle kennen und wird auch nicht unbedingt auf der Ebene diagnostiziert vom Hausarzt oder selbst von einem nicht spezialisierten Neurologen, werden erstmal nur 2 bis 3 Unterformen unterschieden. Das ist die normale Migräne und dann die Migräne mit Aura. Das sind eben genau solche Sprachstörungen, Sehstörungen, also alle Art von Reiz- und Ausfallerscheinungen, die vor dem Kopfschmerz, in der Regel, manchmal überlappend, aber meistens vor dem Kopfschmerz auftauchen. Also hat man diese 2 Unterscheidungen zwischen Migräne mit nur dem Kopfschmerz plus Übelkeit und andere Begleitsymptome, aber als Hauptleitsymptom der Kopfschmerz, dann diese Reiz- und Ausfallerscheinungen. Und dann als 3. Klasse kann man vielleicht noch nennen, dass es eine Chronifizierung gibt, eine chronische Migräne, wo die Leute einfach extrem viele Anfälle haben, über 15 pro Monat. Das ist dann auch nochmal eine Unterart. Aber insgesamt gäbe es 20 solche Unterarten, die dann aber meistens nur feine Nuancen sind.
Also ich kenne mich nicht so sehr mit Migräne aus, muss ich sagen. Also die normale Art oder die Anführungszeichen häufigste Art der Migräne ist Kopfschmerz.
Nur der Kopfschmerz, wobei es jetzt ein ganz spezieller Kopfschmerz ist. Mhm. Und das sind ungefähr 70%, die eben in diese Klasse reinfallen. Das wird durchnummeriert. 1.1 ist die Migräne als normale Migräne. Und 30% Verbleibenden haben eben diese Migräne mit Aura. Und dieser chronische Untertyp kann im Prinzip in beiden Fällen vorliegen.
Also Aura heißt, man sieht Schatten. Oder?
Ja, nee, Aura ist überhaupt erstmal, hat so einen esoterischen Beigeschmack. Das ist ein blöder Begriff eigentlich. Es sind wirklich diese neurologischen Reiz- und Ausfallerscheinungen. Also Reiz heißt, ich sehe irgendwas und Ausfall, ich sehe irgendwas nicht. Also ich sehe was, was nicht da ist. Und Ausfallerscheinung hieße, ich sehe, was da ist, eben nicht. Und die kommen in der Regel in einer gewissen Kombination vor, dass ich erst eine Reizerscheinung habe, ein Zickzackmuster im Gesichtsfeld und kurz danach ist diese Region, wo das Zickzackmuster war, erstmal blind, dass ich da eben einen Ausfall habe. Es kann aber auch ein taktiles Phänomen sein, dass ich erst ein Kribbeln spüre und dann eine Taubheit. Kribbeln ist die Reizung, also eine Reizerscheinung, so als ob Ameisen über meinen Arm laufen. Und kurz danach, wenn ich irgendwie was versuche zu berühren mit der Hand, wo gerade noch die Ameisen drüber gelaufen sind, habe ich so ein Taubheitsgefühl.
Also als wäre es einfach eingeschlafen.
Ist eingeschlafen, genau. Und dann ist es nach einer halben Stunde aber der ganze Spuk auch wieder vorbei oder maximal eine Stunde. Und das kann jetzt mit anderen Sinnen genauso gehen. Also dass man vielleicht komische Gerüche riecht, Bei Ausfallerscheinungen ist es viel subtiler, das würde man wahrscheinlich gar nicht merken, dass man eben nicht.
Ja, beim Riechen, da merkt man es nicht, dass man nicht riecht.
Genau, das ist auch genauso ein ganz wichtiger Punkt, dass diese Ausfallerscheinung, auch selbst beim Sehen, das ist nicht so, dass man jetzt irgendwie schwarz sieht, sondern dann ist ein Teil des Gesichtsfeldes weg und das Gehirn rechnet uns das aus. Das heißt, das füllt das so ein, so ein Filling-in nennt sich das, übernimmt dasselbe Muster, sodass man das in der Regel gar nicht mitkriegen würde. Was die Leute also berichten, sind die Reizerscheinungen.
Ja, man merkt das dann erst, wenn man irgendwo anstößt, weil man sozusagen das Gehirn hatte das nicht gesehen, hatte genau. Da was eingefüllt, wo noch Platz war.
Genau.
Ja, natürlich, wenn das jetzt plötzlich entstehen kann und man weiß gar nichts davon, ist es ja auch nicht unbedingt gerade so eine angenehme Sache, wenn man zum Beispiel gerade Auto fährt.
Es ist zum Glück so, dass wir zumindest vermuten, dass die meisten Anfälle alle mit einer Reizerscheinung beginnen, oder der überwiegend große Teil, und gleichzeitig relativ langsam. Das heißt, also es ist sehr, sehr klein im Gesichtsfeld, bleiben wir mal beim Sehen, es ist sehr, sehr klein im Gesichtsfeld, in der Regel oft im Zentrum. Und selbst erfahrene Migräniker, wenn sie dann zum Beispiel Brillenträger sind, würden vielleicht erstmal die Brille abnehmen und putzen, weil man sich noch nicht so ganz sicher ist. Es ist sehr, sehr klein und man sieht so aus wie so ein Staubkorn. 2-3 Minuten später ist es dann schon einen Tacken größer und wenn man dann erfahren genug ist, weiß man sofort, oh ja, das ist jetzt meine Migräneaura. Das sind aber alles Zeiten, mit denen man im Auto dann noch rechts ranfahren könnte. Und die Ausfallerscheinung folgt ja erst dann darauf. Und insofern ist das erstmal nicht wirklich ein Problem, wenn man aber denkt, ach, ich kann jetzt einfach weiterfahren, weil ich sehe ja, wo meine Reizerscheinungen sind, und die läuft jetzt hier rüber und jetzt ist die Reizerscheinung ja vielleicht schon ganz in der Peripherie, ganz weit außen, also fahre ich mit meinem Auto weiter. Das wäre dann falsch, weil dann würde man genau in der Mitte eben nichts mehr sehen, aber ich nehme an, dass die meisten verantwortungsvoll genug sind und dann wirklich einfach anhalten, eine Stunde warten oder sich auch abholen lassen.
Ja, ich habe das gesehen in deinem Blog, dass du auch von einem Fall von einem Piloten geschrieben hast. Der konnte jetzt ja nicht einfach anhalten.
Genau, der. Wobei, was mit dem genau war, weiß man nicht wirklich. Es wurde dann eben eine Pressemitteilung rausgegeben, dass er unter starken Kopfschmerzen litt und im Prinzip komplett ausgefallen ist. Und die Maschine, das war eine Lufthansa-Maschine, eine deutsche, wenn ich das richtig erinnere, die in New York losgeflogen ist. Und ich war gerade zu dem Zeitpunkt an einem Flughafen, so habe ich das dann mitgekriegt. Und der Co-Pilot ist ausgefallen und es hat es wahrscheinlich sowieso nur aus einem Grund in die Schlagzeilen gemacht. Das war eine Boeing 747 und an Bord, die musste notlanden. Das ist einfach Vorschrift, wenn nur noch ein Pilot da ist. Die ist in Schottland, glaube ich, notgelandet, sollte nach Frankfurt. Das ist eigentlich auch gar kein Problem mit einem Pilot. Ich glaube, sogar ohne Pilot ist das heute möglich. Da gibt es Autopiloten und so. Aber nun war interessanterweise ein anderer Pilot von einer anderen Fluglinie an Bord und hatte auch gleichzeitig noch die Lizenz für eine 747. Und das ist so ein großer Zufall, dass dies eigentlich die Nachricht war, die es dann in die Schlagzeilen geschafft hat. Und es war mehr so eine Nebenbemerkung, dass der Co-Pilot wegen Kopfschmerzen ausgefallen ist. Und ich wollte dann von der Lufthansa wissen, wie häufig das denn vorkommt, dass Piloten ausfallen. Aber natürlich haben die gesagt, über den Gesundheitszustand von unseren Piloten geben wir keine Auskunft, was auch erstmal so richtig ist. Aber die Frage stellt sich natürlich schon, wenn man an Migräne erkrankt ist, welche Berufe fallen vielleicht wirklich eigentlich aus und kann man eigentlich nicht mehr ausüben?
Ja, ich selbst habe irgendwie Migräne jetzt eigentlich gar nicht mehr so sehr mit Kopfschmerz in Verbindung gebracht. Natürlich ist das, wie du auch sagst, der häufigste Fall, weil das ist so, dass man ganz normal kennt, sozusagen diese Aura in den Augen oder beim Sehen. Das ist etwas, von dem ich tatsächlich so in letzter Zeit häufiger gehört habe und frage mich aber auch, bei vielen wird das eigentlich als Migräne diagnostiziert, wenn das einfach vielleicht gar nicht so häufig auftritt. Also wie verbreitet ist das auch?
Man geht schon davon aus, dass es eine recht hohe Dunkelziffer gibt. Man kann also Migräniker sein oder Migränikerin, ohne unter Kopfschmerzen überhaupt zu leiden. Von diesen 30%, die Migräne mit Aura-Patienten sind, sind ungefähr, also insgesamt 5% leiden nicht an den Kopfschmerzen. Es ist allerdings die Frage, wie viel haben wir eigentlich verpasst, wie viel haben wir gar nicht diagnostiziert, weil die eigentlich nie zum Arzt gegangen sind. Erst recht, wenn jetzt vielleicht selbst diese Aura-Attacke auch nur ein- oder zweimal im Jahr stattfindet und vielleicht nur 10 Minuten oder vielleicht sogar auch eine halbe Stunde, aber die Sprache betrifft. Da bei Augenerscheinungen, dann denke ich vielleicht noch an Netzhautablösung, sonst was, und gehe sofort zum Arzt und sage erstmal, oh, ich sehe da komische Dinge. Kommt einem auch nicht so komisch, also so seltsam vor, wenn man jetzt sagt, ich sehe da was und man will gewisse Sachen abklären. Wenn ich jetzt eine halbe Stunde lang Sprachstörungen habe und vielleicht komische Sachen rede oder auf ganz einfache Dinge nicht mehr komme, dann ist mir das vielleicht erstmal selber peinlich und ich wüsste nicht mal, zu welchem Arzt ich denn jetzt gehe. Und wenn nach einer halben Stunde oder einer Stunde sowieso alles wieder okay ist und ein halbes Jahr lang nichts passiert, dann nehme ich irgendwann mal einfach nur zur Kenntnis, dass ich ab und zu komische Ausfallerscheinungen habe, aber ich werde nie als Migränepatient diagnostiziert. Auf der anderen Seite ist es eine Dunkelziffer. Man kann jetzt nicht spekulieren, wie hoch die ist, aber wenn ich Vorträge halte und es sind vielleicht so 30, 40 Leute im Publikum, sehe ich immer wieder, dass einer die Hand hochhebt und sagt, oh ja, genau die Dinge sehe ich auch, ich habe aber nie Kopfschmerzen.
Ja, was ist dann so die helle Ziffer? Also
ja, wie gesagt, wir haben eine Prävalenz von Migräne, also eine Häufigkeit von zwischen 12, je nach Statistik, und 14%. Und man sollte jetzt die von der Ziffer ausgehen, die unter Migräne leiden, davon 70% nur, also wirklich in Anführungsstrichelchen, das sieht man jetzt nicht, nur der Kopfschmerz, 30% mit Kopfschmerzen, das ist eine so hohe Prävalenz, dass man jetzt eigentlich auch nicht spekulieren muss, ob da nochmal 5% draufkommen, die nicht diagnostiziert werden. Vielleicht auch gar nicht so wichtig, weil wenn die nicht wirklich drunter leiden, ist ja auch dann die Frage, ist das jetzt so?
Das ist nicht wirklich ein Krankheitsbild, ne?
Ist es, ja. Genau, ist es jetzt entscheidend? Die bräuchten dann ja keine Medikamente. Es gibt auch keine spezifischen Medikamente für die Aura jetzt selber nur. Es gibt für die Kopfschmerzen Ansätze. Also insofern ist es jetzt eigentlich nicht eine sehr entscheidende Frage. Es ist auch auf der anderen Seite schon interessant, jetzt aus der Gehirnforschung heraus, bei wie vielen läuft eigentlich etwas schief im Gehirn? Ist das vielleicht sogar etwas, was bei jedem potenziell stattfindet?
Nee, gerade wenn man halt versucht, und darum geht es ja auch sozusagen, nicht nur die Diagnose zu machen, sondern auch sich zu überlegen, was kann ich dagegen tun. Mhm. Ist natürlich auch interessant, wenn man eine große Stichprobe hat und die ist eventuell ja noch viel größer, als man denkt. Und vielleicht gibt es ja auch Mechanismen, die man noch nicht sieht, weil man von einigen nicht weiß, dass sie es haben.
Es gibt ja auch noch das interessante Problem, dass ich überlegen muss, wenn ich jetzt eine Kontrollgruppe habe, wo ich etwas überprüfen will und habe in meiner Kontrollgruppe eigentlich einen hohen Teil von Leuten, die im Prinzip als Migräniker diagnostiziert werden müssen. Das versaut mir die Statistik. Das ist eher so das Problem, dass man da auch wieder gucken muss. Denn Migräne ist wirklich eine chronische Krankheit. Jetzt sagte ich gerade chronische Migräne im Sinne von mehr als 15 Kopfschmerzen. Das ist ein dummer Begriff auch wieder hier. Das nennt sich wirklich chronische Migräne. Aber eigentlich erstmal muss man feststellen, Migräne ist an sich als Erkrankung eine chronische Krankheit. Das heißt, man ist immer krank. Man hat nur episodische Attacken, aber ich bin auch außerhalb der Attacken ein Migräniker. Und sehr viele Tests, wenn man jetzt gucken will, was im Migränegehirn sozusagen anders ist, haben die andere Schwellen, wenn man so Psychophysik macht, werden halt außerhalb der Attacke gemacht. Und wenn jetzt, also während die sich ganz normal fühlen, aber man lässt die irgendwelche Schwellenhelligkeiten am Computerbildschirm unterscheiden. Sehen die besser, kommt da mehr Information rein. Und wenn jetzt in dieser Gruppe eigentlich andere sind, die sozusagen ja eben auch außerhalb einer Attacke sind und eigentlich gar nicht als Migräniker diagnostiziert sind, und man hat sowieso schon kleine Stichproben und will jetzt eine Statistik rauskitzeln, dann ist das schwierig.
Jetzt hast du gerade Psychophysik gesagt, davon habe ich ja noch nie etwas gehört.
Ja, doch, das machen Psychologen. Ah. Da ist das Psycho da vorne. Und warum es Physik heißt, da hinten, weiß ich auch nicht ganz genau. Was die Psychophysiker aber als Psychologen in der Regel machen, ist die eine oder andere Schwelle der Wahrnehmung. Ich habe auf dem Bildschirm, der ist rechts schwarz, links weiß, sehe ich, ist eine Kante dazwischen. Jetzt kann ich das Schwarze immer heller machen, das Weiße immer dunkler. Und dann kann ich fragen, ab welchem Grauwertunterschied sehe ich das eigentlich noch? Und dann versucht man sozusagen diese Schwellen zu messen. Das kann ich mit zwei Punkten machen. Wann kann ich die noch unterscheiden als zwei Punkte getrennt? Mit vielleicht Tasten, dass ich dich ganz leicht berühre und dann sage, okay, kannst du das? Also immer, wenn es darum geht, man hat irgendwelche Sinnesinformationen, die reinkommen und man will Schwellen feststellen, dann ist das Psychophysik. Wahrscheinlich, weil das so ein bisschen objektivierbar ist und die Psychologen vielleicht ansonsten nicht so viele objektive Methoden haben.
Hat was mit Messen zu tun. Messen ist Physik.
Messen, genau.
Ja, du hast ja jetzt schon erwähnt, dass wenn man Migräniker ist, dann ist man das, oder Migränikerin, dann ist man das immer. Mhm. Das heißt, es gibt ja eigentlich so zwei Punkte, wo man eigentlich ansetzen möchte. Man möchte einmal die Häufigkeit oder sozusagen eines Anfalls oder eines Auftretens vermindern oder am besten es ganz ausbleiben lassen. Und das andere ist natürlich, wenn ich jetzt unter Anfall leide, den natürlich möglichst schnell loswerden. Was kann man denn dagegen tun? Was gibt es für Medikamente und was machen die?
Ich bin selber kein Mediziner und deswegen äußere ich mich immer ungerne über Medikamente, kenne auch da die Einzelheiten nicht wirklich so genau. Aber es gibt natürlich gewisse Medikamentengruppen von den Sachen, die man ganz normal in der Apotheke frei, rezeptfrei kaufen kann, bis hin zu spezifischen, die rezeptpflichtig sind. Aber da sollte man vielleicht auch gleich dazu sagen, das ist immer nur ein Ansatz. Also wenn man jetzt bei einem guten Neurologen ist, dann wird er eventuell eben auch etwas verschreiben, was spezifisch ist. Aber es gibt immer noch, sei es jetzt Methoden wie Muskelentspannung nach Jacobsen oder Aufmerksamkeitstraining, also so Stressreduktion. Gucken, dass man Sport treibt, einen richtigen Schlafrhythmus hat. Das heißt, es gibt also so einen ganzen Paket an Maßnahmen und danach sollte man gehen und nicht einfach nur sagen, okay, es gibt diese eine Medikamentengruppe, wenn ich die nehme, hört der Anfall auf. Ja, das ist so. Dann kann man jetzt unterscheiden auch noch zwischen prophylaktischen Maßnahmen und Attackenmaßnahmen, aber das ist eben nicht wirklich mein Gebiet und es ist auch etwas, was man letztendlich, es verleitet sicherlich, mit dem Internet nachzugucken, was gibt es denn da alles, aber das muss man eigentlich mit seinem Arzt besprechen. Und wenn man da unzufrieden ist, geht man zum nächsten Arzt.
Naja, ich frage ja auch, weil du ja auch dazu etwas geschrieben hast, und zwar zu Smarties und Kaugummis.
Ja, das waren zwei verschiedene Berichte vor kurzem. Da gab es eine Placebo-Studie. Und jetzt muss ich überlegen, was war denn die zweite? Aber in beiden wurde leider mal wieder das Bild der Migräne in der Öffentlichkeit wirklich sehr schlecht dargestellt. Einmal war es diese Placebo-Studie, dass eben der Placebo-Effekt auch wirkt, wenn man darüber informiert ist, dass es sich um ein Placebo handelt. Dann hat man sich die Migräne ausgesucht, weil es eben zwar chronische Erkrankung ist, aber mit episodischen Attacken. Und dann kann ich die Studie so machen, dass ich bei ein und derselben Person 3-4 Bedingungen teste. Und zwar bei jeder Attacke. Und dann gucke, ist der Effekt sozusagen in diesem Individuum umgekehrt, wenn er einmal informiert ist, einmal nicht informiert und einmal hat er dann eben noch wirklich das Placebo bekommen, also war richtig informiert. Also die ganzen Konditionen, die man da durchspielen kann, kann ich in einer Person testen. Deswegen war Migräne eine schöne Krankheit, um das zu testen, aber es war in keiner Weise irgendwie spezifisch. Was die Zeitungen daraus gemacht haben, aber war wieder, oh ja, Migräne ist so eine banale Krankheit, da kann man selbst ein Smartie nehmen, wissen, es ist ein Smartie, also sprich ein Placebo und es hilft doch, weil es ist ja offensichtlich keine ernstzunehmende Krankheit. Also, und das war dann mein Anlass, das zu nehmen und das mit dem Kaugummi kauen war, glaube ich, dass die Leute, Kinder vor allem, stark viel Kaugummi kauen und dadurch einen Kopfschmerz ausgelöst wird, der aller Wahrscheinlichkeit gar keine Migräne eigentlich ist. Also sprich, da gehörte das Migräne gar nicht in den Artikel rein. Und so wird das dann, und wenn es so richtig falsch dargestellt wird, dann schreibe ich auch mal was zu Medikamenten. Aber eben mehr aus dieser Perspektive und nicht das und das ist gut.
Also Perspektive ist da mal wieder nicht irgendwelche Pseudomedikamente nehmen, sondern lieber dann zum Arzt gehen und mit ihm darüber sprechen, wie es bei einem persönlich aussieht. Genau. Ja, aber was passiert denn jetzt eigentlich bei der Migräne im Kopf? Was wissen wir darüber?
Noch zu wenig.
Das ist meistens richtig.
Ja, ja, wobei, also es ist immer sicherlich richtig, wir haben kaum eine Krankheit komplett irgendwie im Griff oder so.
Ja, ich glaube, eigentlich so richtig im Griff haben wir wirklich nur Knochenbrüche und sowas. Ja. Ne? Und Darm rausnehmen und das können wir gut, aber alles andere ist ein bisschen schwierig.
Das sind diese Verletzungen, das ist ja fast schon mehr Mechanik, jetzt mal.
Ja, zusammen mit den Antibiotika eben, ne?
Ja, okay, genau, auch solche Sachen. Gut, wir haben auch gewisse Impfstoffe, wo wir Krankheiten ausgerottet haben und so. Also das natürlich gibt es schon fantastische Erfolge. Bei den neurologischen Krankheiten, also jetzt Erkrankungen des Gehirns, wobei da auch noch die psychischen Störungen, müssen wir auch nochmal unterteilen, aber jetzt bleiben wir bei den neurologischen, wissen wir aber doch bei den meisten schon relativ viel, weil wir das Verhalten auch bei Tieren teilweise sehen. Nehmen wir mal die Epilepsie. Ein Krampfanfall und es gibt Tiere, die ähnliche Symptome zeigen. Bei der Migräne gibt es das bis heute im Prinzip nicht. Woher wissen wir, dass eine Maus jetzt in dem Moment gerade Kopfschmerzen hat? Das heißt, es gibt eigentlich gar kein Mausmodell für Migräne, wo man dann, weil man einfach andere ethische Maßstäbe anlegt, nachgucken könnte, was passiert denn jetzt eigentlich wirklich im Gehirn, was man sozusagen beim Menschen noch nicht kann oder zumindest maximal mit nicht-invasiver Bildgebung. Leute haben so Sachen erfunden, das ist auch ganz lustig, wie die Migräne-Krimassenskala, die Maus-Krimassenskala. Die gucken also eine Maus an, haben 5 Kriterien, wie stehen die Ohren, wie sind die Augen, was macht die Nase und all diese Sachen. Und müssen jedes dieser Kriterien zwischen 0, 1 und 2 bewerten. Und wenn eine 10 rauskommt, war alles eben typische Schmerzsignale, also Augen, weiß ich jetzt gar nicht, irgendwie klein und eng, Ohren nach hinten und so weiter. Und wenn eine 0 rauskommt, dann wahrscheinlich frei. Dann guckt man auch gleichzeitig, macht die Maus, jetzt geht sie dann in ihr, weiß ich nicht, in ihr Laufrad und läuft viel oder vermeidet sie Licht und geht in den dunklen Raum. Das eine wäre dann eher vielleicht sowas wie Clusterkopfschmerz, da versucht man Bewegung zu machen, bei dem anderen vermeidet man. Und durch solche Verhaltensbeobachtungen und eben Gesichtsgrimassen versucht man jetzt festzustellen, dass die Maus einen Migräneanfall hat. Da sieht man schon mal, auf welcher Ebene man sich bewegt, um überhaupt erstmal zu wissen, da ist ein Anfall oder nicht. Klappt natürlich nicht wirklich. Es ist ernst und gut veröffentlicht, aber es ist nicht, dass das jetzt viele Leute genauso studieren. Und mit anderen Worten, sind wirklich am Anfang und müssen eigentlich beim Menschen nachgucken. Da haben wir seit 10 Jahren die nicht oder 20 vielleicht jetzt nicht invasive Bildgebung und können dann so ein wenig sehen, was im Gehirn passiert. Es gibt aber noch viel zu wenig Studien dazu.
Das heißt, das hat so ein bisschen erstmal damit angefangen, dass sozusagen, wie du vorhin schon berichtet hast, dadurch, dass man halt bestimmte Phänomene im Gehirn einsortieren kann, wo findet etwas statt, hat man sich dann überlegt, ja, wie könnte das denn nun tatsächlich zur Migräne führen oder wie können wir es erklären mit den Erkenntnissen, die wir schon über das Gehirn haben durch die Bildgebung?
Also bis vor 10, 20 Jahren und wenn wir dann nochmal 100 Jahre zurückgehen, war sowieso die Migräne eigentlich gar keine Erkrankung des Gehirns, sondern der Hirnhäute und der Blutgefäße. Und zwar ganz einfach, das wusste man halt auch schon durch verschiedene Experimente, dass das Gehirn gar nicht schmerzempfindlich ist. Wenn ich also jetzt einen Kopfschmerz habe, kommt dieser Schmerz gar nicht von dem Gehirn, sondern von den Hirnhäuten zum Beispiel. Im Kopf sind es die Hirnhäute, die schmerzempfindlich sind. Das ist jetzt nicht bei jedem Organ so. Andere Organe, auch die inneren, haben Schmerzrezeptoren. Das heißt, wenn da irgendwas passiert, boxt einer in den Bauch, dann kann das innen drin auch durchaus wehtun, weil da Schmerzrezeptoren sind. Das Gehirn selber hat keine Schmerzrezeptoren. Wenn ich da, das wusste man dann auch von Gehirnoperationen, also wenn ich dort rumschneide, weil ich zum Beispiel einen epileptischen Herd entfernen will, dann muss ich den Patienten erstmal unter Narkose setzen, weil ich die Schädeldecke öffne, weil die Hirnhäute schmerzempfindlich sind. Aber sobald man mit dem Skalpell im Hirn drin ist, dann ist der Patient in der Regel auch wach, weil man wissen will, was man wegschneidet. Und das tut nicht weh.
Wie äußert sich das, wenn am Gehirn sozusagen etwas manipuliert wird?
Ja, so ähnlich wie diese Migräne-Aura, Reiz- und Ausfallerscheinung hat man dann wieder. Man sieht also was, wenn man zufällig irgendwo den visuellen Kortex berührt hat. Man denkt was zu hören oder spürt was oder bewegt sogar irgendwo den Arm, wenn man den Motorkortex berührt hat. Aber eben, also das heißt, die gesamte Sensorik kann angesprochen sein, bis auf der Schmerz. Schmerz ist ja auch nur ein Sinn, aber der scheint nicht lokalisiert zu sein, sodass ich irgendwo ein Schmerzzentrum berühren könnte und dann würde ich so eine Art Schmerz als Halluzination empfinden. Das gibt's nicht. Und deswegen dachte man lange Zeit, okay, die Ursache liegt ja sowieso nicht im Gehirn, sondern in den Hirnhäuten. Und das Gehirn ist einfach nur Empfänger dieser Schmerzsignale. Und das ist das Bild, was sich so ein bisschen rumgedreht hat in den letzten 10, 15 Jahren. Und seitdem fängt man jetzt auch erst an, richtig nachzugucken.
Ins Gehirn rein.
Ins Gehirn rein mit nicht invasiver Bildgebung zum Beispiel,
ja. Und ja, was hat man sich da bisher gedacht? Also du hast vorhin schon erwähnt, es gibt so verschiedene Areale und verschiedene Funktionen im Gehirn. Also auf jeden Fall am Ende muss es irgendwo rauskommen, wo unser Schmerzsinn drinsteckt. Da kommt am Ende was an. Also in dem Fall von der Migräne, die Kopfschmerz auslöst. Mhm. Da muss es also irgendwo an der Stelle ankommen. Aber ist das, was direkt getriggert wird irgendwo oder?
Bis heute weiß man es eigentlich nicht und es gibt verschiedene Schulen, die sozusagen in diesem System irgendwo anders den Ursprung vermuten. Es ist eigentlich eher so eine Art Kreislauf. Ne? Also man könnte jetzt anfangen an den Schmerzrezeptoren, die in den Hirnhäuten sitzen, an den Blutgefäßen. Und die würden jetzt zum Beispiel feuern, weil das Blutgefäß sich stark erweitert. Das ist so ein typisches Signal. Wenn das Blutgefäß zu weit wird, würden diese Schmerzrezeptoren sagen, okay, da ist irgendwas faul, hier gebe ich jetzt mal ein Signal, damit der Mensch vielleicht ruht oder irgendwie da entsprechend reagiert. Schmerz ist ja immer ein Schutzsignal auch. Und dann geht es von diesem Schmerzrezeptor seinen klassischen Weg in das Hirn rein, über den Hirnstamm und dann nach oben im Kortex, wo es wahrgenommen wird. Gleichzeitig könnte man jetzt aber die Frage stellen, warum hat sich das Blutgefäß überhaupt erweitert? Und dann könnte man sagen, ja, aber vielleicht ist im Kortex gerade sehr viel los. Deswegen braucht also die Hirnrinde. Deswegen braucht die Hirnrinde viel Energie, fordert mehr Blut an. Also die Energie wird über das Blutgefäßsystem angeliefert. Und in dieser Anforderung weiten sich die Gefäße. Und jetzt hat man die Ursache sozusagen dann wieder tiefer auf die auf den Kortex, auf die Hirnrinde verlegt. Dann kann man aber wieder sagen, okay, warum war die Hirnrinde jetzt so übermäßig aktiv? Dann sagt jemand, ja, weil im Hirnstamm war wieder etwas los, was dann in der Hirnrinde zu mehr Aktivität. Und so gibt es verschiedene Ansatzpunkte in so einem komplizierten Netzwerk. Das ist also nicht nur ein Kreislauf, das sind so zwei, drei Kreisläufe, so Rückkopplungsschleifen. Und man weiß eigentlich nicht ganz genau, wo war denn jetzt, und vielleicht ist es auch gar keine sinnvolle Frage, zu fragen, wo war der?
Wo ist der Anfang?
Wo ist der Anfang? Mhm. Denn Migräne ist ja nun mal auch eine zyklische Erkrankung. Also die Attacken kommen zyklisch. Und vielleicht müssen wir das genauso verstehen.
Aber da habe ich jetzt noch mal eine Frage. Die, wenn wir Schmerz empfinden, das wird ja im Gehirn erstmal, also angenommen, ich pieke mir in den Finger, dann kommt dieses Sensorsignal bei mir im Kopf an. Und im Kopf wird das im Gehirn zu dem eigentlichen Schmerz transferiert. Ist die Vorstellung richtig?
Ja.
Also oder Stand der Wissenschaft?
Der Schmerz ist so wie jeder andere Sinn, dass der eben über sogenannte Afferenzen reinkommt. Das heißt, wir haben irgendeinen Rezeptor. Mhm. Im Auge sind es Stäbchen und Zapfen, Hörzellen etc. und eben auch den Nozizeptor, den Schmerzrezeptor. Von dort aus geht es letztendlich immer erstmal in die Großhirnrinde, meistens über ein oder zwei Zwischenstationen. Das ist also sozusagen ganz klassisch, ist der Schmerz nicht großartig anders als jeder andere Schmerz auch. Und wenn er erstmal in der Großhirnrinde drin ist, ist es so ein bisschen verlockend zu sagen, oh ja, jetzt sitzt er in irgendeiner Gegend und dann guckt so ein Homunculus drauf und nimmt, ja, jetzt ist der Schmerz da. Natürlich sind wir unser Gehirn, oder so ein bisschen reduktionistisch jetzt vielleicht gesagt, aber sobald es da ist, führt es zu einer Wahrnehmung. Man kann immer noch fragen, wo kommt jetzt die Wahrnehmung her? Aber wenn wir das mal zur Seite lassen, dann ist der Schmerz erstmal in der Großhirnrinde und damit ist er wahrgenommen. Und das Besondere an dem Schmerz ist eben, dass es dann nicht ein primäres Areal ist, wo der immer sozusagen als allererste Station ankommt, sondern in so einem Netzwerk, die sich dann Schmerzmatrix nennt. Und das ist der einzige Unterschied zu den anderen sensorischen Systemen, dass alle anderen immer ein primäres Areal hat. Also in der Großhirnrinde gibt es ein primäres für das Sehen. Da kommt als allererstes die Sehinformation. Ob das jetzt zur Wahrnehmung ausreicht, ist gar nicht klar. Wahrscheinlich muss das dann weitergeleitet werden, damit man es irgendwann mal wirklich zu einer Wahrnehmung wird. Aber es gibt ein auditorisches und ein primäres Areal und so weiter. Insofern gibt es nicht wirklich, man kann jetzt nicht mit dem Finger drauf zeigen und sagen, das ist die Hauptankunftsstelle des Schmerzes in der Großhirnrinde. Aber im Prinzip ist der Schmerz auch nicht anders als andere Sinneswahrnehmungen.
Aber sozusagen, denn da deckt sich das dann sozusagen, dass sowohl der Migräneschmerz als auch der Fingerschmerz alles in die Großhirnrinde, in die Schmerzmatrix kommt.
Genau, da muss es erstmal drin.
Und da wird es halt dann zu etwas, was wir dann tatsächlich spüren und halt ja, den Finger wegziehen wollen.
Und jetzt kann man eben die Unterscheidung machen, wenn wir das jetzt sozusagen erstmal als Schmerz erstmal grundsätzlich. Mhm. Und jetzt diese verschiedenen Schulen, die in diesem Kreislauf, diesen Rückkopplungsschleifen, den Ursprung an andere Stellen setzen, kann man so verstehen, dass man sagt, der eine sagt, es ist ein ganz klassischer Schmerz, den nennt sich der nozizeptive Schmerz. Nozizeptor war der Schmerzrezeptor. Also es ist der Schmerz, der ankommt von, so wie es halt auch sein soll, von einem Schmerzrezeptor. Und der andere sagt, nee, der eigentliche Ursprung ist im zentralen Nervensystem, deswegen heißt es, es ist ein zentraler Schmerz oder auch ein neuropathischer Schmerz, anderer Name. Und dann meint man, nee, der Nozizeptor hat nicht angeschlagen, die Nervenbahnen sind auch ruhig, aber dort, wo die irgendwann mal ins zentrale Nervensystem reinkommen, dort entsteht eine andere Fehlverschaltung und die feuern, als ob sie informiert worden wären. Und da kommt auch die nächste Unterscheidung zu all den anderen Sinnen. Es würde absolut gar keinen Sinn machen, zu sagen, ach ja, das ist ja nur eine Halluzination.
Was weh tut's trotzdem.
Genau, beim Schmerz ist diese Unterscheidung vollkommen irrelevant. Ja. Das ist physiologisch, pathophysiologisch natürlich wieder interessant. Ist es wirklich ein zentraler Schmerz oder ist es ein nozizeptiver Schmerz? Und auch wenn ich jetzt an Medikamente denke, die würden ja an ganz anderen Stellen jetzt wirken müssen einsetzen. Und das ist nach wie vor nicht so klar. Es ist auch nicht klar, ob bei der chronischen Migräne, die jetzt mit mehr als 15 Tage, ob das dann vielleicht mittlerweile ein zentraler Schmerz geworden ist, so eine Art Schmerzgedächtnis. Und deswegen ist es ein Dauerschmerz. Also es könnte sogar sein, dass in diesen vielen Gruppen, die es ja eigentlich gibt, die man bei den Migränen unterscheiden muss, sogar unterschiedliche Mechanismen gibt.
Ja, also die Frage des Schmerzes ist das, was man quasi direkt spürt. Ich meine, die Frage muss man sich natürlich auch stellen, ist das das Einzige, was jetzt irgendwie gefährlich ist, also der Schmerz? Ich meine, dann könnte man ja sagen, ich will einfach den Schmerz abschalten, aber da passiert ja sicherlich noch mehr. Und du hast ja auch gerade schon erwähnt, dass sozusagen die Frage, ich setze beim Schmerz an, eigentlich nicht die richtige Antwort ist, wenn man nach dem Grund für Migräne sucht, sondern es ist irgendwie etwas, was sich auch woanders abspielt. Ja. Also was passiert dann noch bei der Migräne oder was ist der Stand? Also
wenn es ein zentraler Schmerz wäre, wäre es wahrscheinlich schon genau der Ursprung, wo man ansetzen müsste. Wenn es natürlich ein Warnsignal ist, das von den Hirnhäuten kommt, könnte man natürlich darüber nachdenken, muss man nicht eigentlich die Gefäßdurchmesser kontrollieren. Da das nach wie vor gar nicht so richtig klar ist, ist sicherlich, weil es das Leitsymptom ist, die Schmerzbekämpfung das Zentrale. Es ist eben nicht irgendwo, man kennt den sogenannten sekundären Kopfschmerz, wo der Kopfschmerz wirklich kommt, weil es einen Tumor gibt oder sonst was. Also dann geht es ganz klar darum, natürlich will man vielleicht die Kopfschmerzen auch mindern, aber eigentlich ist der Tumor das Problem, also müssen wir gucken, was wir da machen. Bei den primären Kopfschmerzerkrankungen ist es schon so, dass es eigentlich primär darum geht, halt auch den Kopfschmerz zu unterdrücken, weil man davon ausgeht, dass es letztendlich eine Art von außer Kontrolle geraten des Gehirns oder respektive der Hirnhäute ist. Dieses außer Kontrolle geraten letztendlich schon zu bekämpfen ist, aber man müsste, ja, es gibt sicherlich die Möglichkeit, nur den Schmerz auszuschalten, sozusagen auf einer ganz hohen Stufe. Das wäre dann nicht so wünschenswert, wie das außer Kontrolle geraten. Aber eigentlich muss man erstmal wissen, worüber man redet. Und bei der Migräne gibt es halt ganz viele solche Metaphern wie eine Übererregung und die Nerven feuern zu viel. Aber das sind eben nur Metaphern. Man muss wirklich genau gucken in diesem Kreislauf, wo setzt was an.
Ja, und hat man da schon eine Vorstellung, was in dem Kreislauf passiert oder wo etwas dazu führt?
Eine Sache, die heute gut akzeptiert ist durch dank nicht invasiver Bildgebung, ist die Ursache der Aura, nicht des Schmerzes. Diese Reiz- und Ausfallerscheinung, wo wir im Gesichtsfeld sehen, ein Zickzackmuster, das flickert vielleicht noch, das läuft dann durchs Gesichtsfeld, das fängt eben klein an, in der Mitte läuft nach außen, wird größer und danach wird man blind für eine halbe Stunde. Diesen Prozess kann man so eine Art Durchschnittsgeschwindigkeit im Gesichtsfeld ausrechnen. Der ist nach einer halben Stunde, sage ich mal, einmal durch eine Gesichtsfeldhälfte hindurch. Jetzt weiß man, das primäre Areal, wo die Sehinformation reinkommt, ist ungefähr 6 Zentimeter lang. Und dann kann ich sagen, naja, dann wird es wahrscheinlich durch dieses Areal in diesen 20 Minuten, halbe Stunde hindurch. Also im Schnitt, vielleicht geht es manchmal so ein bisschen schräg durch, aber so im Schnitt 3 Millimeter pro Minute. Und es gibt nur ein einziges Phänomen im Gehirn, das genau diese Geschwindigkeit hat. Das ist so der Grund, warum man eigentlich die Zuordnung machen kann, ohne dass man ein Mausmodell haben muss, wo man jetzt nachgucken könnte, hat die Maus gerade Sehstörungen, wird man nicht feststellen können. Aber wenn es überhaupt gar nichts anderes gibt als diesen einen Prozess, der mit 3 Millimeter läuft, ja, dann ist, kann man sagen, ja, wunderbar, dann muss das es wohl sein. Und der heißt auf Deutsch ein bisschen doof übersetzt, mag ich nicht, aber soll man vielleicht einmal nennen, die Streudepolarisation. Auf Englisch Spreading Depression. Spreading mit Streu übersetzt, es ist beides doof. Also es ist nicht ein Ausbreiten als Mathematiker, wir machen hier Modelle. Das ist ein Phänomen, das wirklich formstabil sich ausbreitet. Im mitbewegten Koordinatensystem ist es sozusagen stationär. Und Spreading weist so ein bisschen eigentlich darauf hin, also zumindest auch in der Physik, dass solche Wellen sich langsam flacher werden und breiter werden. Also es ist insofern ein dummer Name. Dann gibt es eben diese Depression, als Depression ist erstmal überhaupt noch ein Krankheitsbild, eine psychiatrische Störung. Allein da gibt es Verwechslungen und die Unterdrückung hier bezieht sich nur auf die neuronale Aktivität. Sozusagen auf diese Ausfallerscheinung, über die wir schon geredet haben. Viel wichtiger ist aber am Anfang diese Übererregung. Also insofern ein dummer Name, aber bleiben wir dabei, so heißt er nun mal, damit müssen wir leben. Ich sage es jetzt immer auf Englisch, weil Streudepolarisation ist auch noch nicht so schön, aber diese Spreading Depression, die ist die einzige oder das einzige Phänomen, das mit diesen 3 Millimeter pro Minute läuft.
Das ist ja erstmal interessant.
Damit hat man eine Zuordnung.
Ja, also man hat vorher schon festgestellt, sozusagen dadurch, dass man diese nicht-invasive Bildgebung hat, wenn das Auge an einer bestimmten Stelle etwas sieht, sieht man im Gehirn Aktivität in einem ganz bestimmten Bereich. Man hat festgestellt, das Auge ist so relativ wohl organisiert, dass sozusagen, wenn etwas von links nach rechts geht, wandert es im Gehirn sozusagen die Aktivität, wo etwas passiert ist oder wird wahrscheinlich mehr Sauerstoff verbraucht, dann sozusagen konnte man dann halt im Computertomographen oder was auch immer nachher sehen, da passiert viel. Also Computertomograph wird es nicht gewesen sein, aber und konnte halt erstmal sagen, okay, wenn etwas hier an der Stelle gesehen wird, muss es da im Gehirn sein. Und dann hat jemand mal so eine Migräne gehabt, im Sichtfeld und hat das dann verfolgt, wie sich's fortbewegt hat und konnte das dann übertragen auf das Hirnareal und dann hat man also eine Idee bekommen, also dadurch, dass diese Aura immer ähnlich abläuft, du sagst so eine halbe Stunde fürs Gesichtsfeld, hat man herausgefunden, okay, dann muss sich das im Gehirn in dieser Geschwindigkeit bewegen und zufälligerweise gab es genau einen Prozess, den man auch schon irgendwoher kannte, also der dazu passt.
Aus dem Tierexperiment eigentlich.
Aus dem Tierexperiment. Also
das war lange umstritten, ob das überhaupt bei Menschen vorkommt, dieses Phänomen. Ja. Obwohl man schon bei der Migräne wusste, das wäre doch eine schöne Erklärung für die Migräne, hat man sich eigentlich immer ein bisschen geweigert und hat sich gedacht, naja, aber die Ausbreitung könnte ja vielleicht durch das Blutgefäßsystem, vielleicht ist irgendwas im Blutgefäßsystem, das dort eben mit einer ähnlichen Geschwindigkeit durchläuft und das dann das im Gehirn treibt. Das ist also nicht sozusagen durchs Gehirn getriggert, sondern im Blutgefäßsystem fällt erst ein Gefäß auf, dann das nächste Gefäß läuft also dort und das treibt das andere mit. Es ist aber nicht ursächlich dieses schon längst bekannte Phänomen. Denn das Phänomen ist somit die massivste, kurzanhaltende Schädigung, die es gibt. Die dauert nur ungefähr 2 Minuten an einem Ort, dann läuft sie eben weiter. Also sie braucht 20 Minuten, um durchs Gesichtsfeld zu laufen. Aber eine einzelne Zelle würde nur ungefähr für 2 Minuten mitmachen. Aber in diesen 2 Minuten ist sie fast in einem Todeszustand. Also viel schlimmer als bei Epilepsie. Und deswegen hat man lange, lange Zeit gesagt, das kann ja gar nicht die Ursache der Migräneaura sein. Die Symptome sind ja viel zu milde. Das ist ja nur eine Reiz- und Ausfallerscheinung. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie es anders sein sollte. Also wie soll es denn heftiger sein? Wenn ich was sehe, kann nicht mehr passieren, als dass ich etwas eine Reizung sehe und Ausfall. Erst wenn es durch den Motorkortex laufen würde, könnte man darüber nachdenken, ob dann vielleicht sowas Ähnliches wie bei einem epileptischen Krampfanfall oder so sein.
Ja, ich habe in einer Publikation von dir das gelesen, dass jemand gesagt hat oder geschrieben hat, Twilight State close to death.
Genau, das ist dieser, dass wenn man so auf den Peak dieser Spreading Depression guckt, und jetzt schauen würde, was passiert da eigentlich, dann ist das Gewebe fast nicht zu unterscheiden von einem Gewebe, das eigentlich einem Schlaganfall untergangen ist. Also sozusagen es gibt so Batterien, mit denen die Nervenzellen ihre Energie bekommen, die chemische Gradienten. Es gibt andere Sachen, die alle sind vollkommen durcheinander. Die Batterien sind komplett entladen, andere Neurotransmitter sind aberwitzig hohe Konzentrationen etc. Das heißt, es läuft ungefähr alles so schief innerhalb von knapp einer Minute, bleibt eine halbe Minute so und dann erholt sich wieder vielleicht für eine weitere halbe Minute so, dass man nach 2-3 Minuten guckt man nach, dann ist alles wieder zurück. So normal. Aber dann hat man das schon mittlerweile weitergegeben an die Nachbarn durch Diffusionsprozesse. Deswegen ist das so extrem langsam. Und da beginnt dasselbe Spielchen. Und so pflanzt sich das dann langsam fort. Und das Gewebe erholt sich komplett wieder. Und das war lange Zeit in Frage gestellt. Man dachte, wenn das Gewebe das einmal macht, dann ist alles, was es vielleicht vorher mal gelernt hat, das hat ja andere Aufgaben zu tun, dass das gar nicht mehr normal funktionieren kann. Aber das scheint so eine Art Reset-Verfahren zu sein, mit dem das Gehirn wunderbar klarkommt Und also aufsteigt, dass es dann eben Migräne auslöst, aber danach eben wieder im völlig normalen Zustand ist.
Das klingt echt wild, ne? Dass dann immer noch alle Informationen erhalten bleiben, obwohl zwischendurch alles.
Genau, wenn man jetzt irgendwo so denkt, oh, ist ja irgendwie das Gehirn ist plastisch, ne? Also sozusagen die Art und Weise, wie die Verschaltungen sind und jetzt ist es wirklich eine massive Störung, könnt ihr mein Gedächtnis auslöschen, ja, zum Beispiel oder so. Man hat solche Experimente auch gemacht und hat dann geguckt, ob solche Wellen das also eben das Gedächtnis beeinträchtigen etc. Und das tat es im Tierexperiment eigentlich auch schon nicht. Es gab also keine so guten Gründe anzunehmen, dass es so ist, aber trotzdem. Denn das Interessante ist jetzt, die Rechnung, die ich gerade aufgemacht habe, dass das 3 Millimeter pro Minute sind, das ist 41 gemacht worden, 1941. Da hat ein Psychologe, der selber darunter litt, genau diese Rechnung gemacht, hat gesagt, 20 Minuten, 6 Zentimeter, also 3 Millimeter pro Minute. Und das war 3 Jahre, bevor das Phänomen entdeckt worden ist. Und der hat schon gesagt, in dieser Publikation, wahrscheinlich heißt das, dass in meiner Hirnrinde etwas mit 3 Millimeter pro Minute hindurchläuft, was sehr, sehr langsam ist und wir kennen keinen einzigen Prozess, der das eigentlich machen könnte. Und 3 Jahre später hat völlig unabhängig, die wussten nichts voneinander, ein anderer dieses Phänomen zum ersten Mal beobachtet.
Dann bei Tieren.
Bei Tieren, bei einem Kaninchen. Und hat 1 Jahr später schon gesagt, das könnte ein Migränemodell sein. Also 1945 in dieser Publikation. Dann hat 1956 jemand anders gesagt, der gar nicht wusste, dass der Entdecker dieses Phänomens das schon ein Jahr später auch gesagt hat. Oh, ich habe was erkannt, das könnte ein Migränemodell sein. Hat man auch nicht geglaubt. Das ging so bis in die 80er, 90er Jahre. Und dann waren es ein paar mehr, die das immer mehr gesagt haben. Und 2001 ist es zum ersten Mal im Menschen dann mit nicht-invasiver Bildgebung auch gezeigt worden. Und erst als es die nicht-invasive Bildgebung gab, haben dann die Leute gesagt, oh, jetzt glauben wir es langsam.
Weil ich das sehr witzig finde, dass man diesen Bildern so glaubt.
Ja, genau.
Weil diese Art, was da sozusagen wie visualisiert wird, ist ja doch sehr indirekt.
Genau. Und es ist,
aber es ist ein Bild und irgendwie sind wir so ausgelegt, dass wir diesen Bildern dann glauben.
Ganz, ganz genau. Das ist wirklich die Macht dieses Bildes. Und ich kenne auch einige, die haben es mit etwas anderen Methoden gemacht. Also nicht mit der funktionellen Kernspintomographie, sondern mit so einer radioaktiven Substanz. Und die hatten eigentlich auch wunderbare Bilder, nur 5 bis 10 Jahre vorher, aber eben nicht ganz so farbenprächtig etc. Und diesen Bildern hat man noch nicht so ganz geglaubt und erst diese ganz schicken Bilder, die man dann wirklich in verschiedenen Farbnuancen zeigen konnte. Und es hat eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, diese eine Publikation nicht viel an neuem Wissen uns gebracht, außer mal und nur in wenigen Patienten mal einen Fall zu zeigen, um wirklich ein Bild herzustellen. Hat die Community aber komplett überzeugt. Das war ein ganz, ganz wichtiges Paper. Heute viel zitiert. Ich bin der Dame, die erste Autorin, ist sehr dankbar. Wir arbeiten heute zusammen. Mhm. Sie sieht das auch ähnlich, also dass das eigentlich nur sozusagen das Bild erstmal war. Aber das ist offensichtlich wichtig.
Und an der Stelle hat man dann angesetzt und sich überlegt, okay, jetzt haben wir hier einen Prozess, diese Spreading Depression, die sich so langsam durch das Gehirn bewegt. Mhm. Und ja, da sitzt man nun und überlegt sich, was ist da jetzt ein Modell dafür?
Und jetzt hat man plötzlich mathematisch natürlich auch ein Modell, aber auch vor allem ein Tiermodell. Jetzt kann ich bei einer Maus zum Beispiel sagen, jetzt löse ich das aus und behaupte, es ist ein Tiermodell. Das Problem hier ist ganz einfach, dass es auch, ich hatte ja gerade gesagt, es gibt bis heute noch keins, es ist gar nicht anerkannt, dass die Spreading Depression die Kopfschmerzen macht. Man will eigentlich ein Schmerzmodell haben. Und hier gibt es durchaus Leute, das wurde letztes Jahr in Science veröffentlicht, die jetzt sagen, dass diese Welle gleichzeitig Noxen, Schadstoffe, ausschüttet, die dann diffundieren, beziehungsweise durch einen komplizierteren Prozess, aber man kann sich das wie eine Diffusion vorstellen, in die Hirnhäute gehen und dann dort die Nozizeptoren ansprechen. Also insofern, aber das ist nach wie vor noch eine Minderheitsmeinung. Das ist jetzt sozusagen in dieser Community, der Migräneforscher-Community vielleicht 3 bis 10%, die das vielleicht so sehen, dass diese Welle, die da durchläuft, auch die Schmerzen verursacht. Das andere Extrem ist, das sind 2 komplett verschiedene Krankheiten, die nur durch irgendeinen Grund häufig zusammen auftreten. Könnte auch noch so sein.
Ach, man hat das noch gar nicht gesehen, dass die Migräne wirklich genau mit der Spreading Depression.
Ja, mit der Aura, ne? Mit den Reizen.
Mit der Aura.
Genau, das schon, das weiß man, dass das sozusagen die Aura auslöst. Aber der Kopfschmerz ist ja eigentlich erst später. Und zwar teilweise durchaus verzögert, wie 1 Stunde später. Es gibt auch Überlappung, aber es gibt eben durchaus auch lange Verzögerung. Und der Kopfschmerz ist 4 bis 72 Stunden. Die Welle ist nach 1 Stunde durch. Hm. Das heißt, jetzt muss man rauskriegen, was hat die Welle gemacht, das zu einem langanhaltenden, bis zu 3 Tage anhaltenden Kopfschmerz führt. Und da gibt es aber durchaus Modellvorstellungen. Also Substanzen, Noxen gehen in die Hirnhäute, die gehen den ganzen Weg, den wir eben besprochen haben und führt auch zu einer Verstärkung, Schmerzgedächtnis und vielleicht ist die letzte Phase mehr ein zentraler Schmerz, der erste ist ein nozizeptiver Schmerz und könnte dann dort eben das zu erklären. Andere sagen, es ist mehr eine Begleiterscheinung, so eine Art Epiphänomen, die sozusagen, man hat irgendwo eine andere Pathophysiologie und die macht die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Welle auslöst, eben erhöht die auch und deswegen treten die Sachen gemeinsam auf.
Das heißt, es ist jetzt noch nicht klar, dass sozusagen die Welle das ursächliche Übel ist, aber man weiß, es gibt die Zusammenhänge, auch gerade diese Ausbreitungsgeschwindigkeit mit der visuellen Aura. Mhm. Aber es muss noch viel mehr dahinter geben. Aber trotzdem ist die Welle für sich schon mal ein Thema, wo man sich Gedanken machen muss, wie kann ich das beschreiben? Woher kommt sie und warum passiert sie so, wie sie passiert?
Genau, das ist sozusagen jetzt erstmal, so bin ich an die Sache auch rangekommen. Ich habe mich eigentlich für diese Welle interessiert, sogar noch zu einem Zeitpunkt, wo ich gar nicht wusste, dass es eine Migränewelle sozusagen ist, also Mitte der 90er Jahre, wo es auch noch gar nicht anerkannt war. Da gab es so ein paar Paper, aber die ich auch damals gar nicht ganz aktuell gelesen habe, sondern erst so mit der Zeit mitgekriegt habe. Aber die Welle an sich ist erstmal ein interessanter Musterbildungsprozess, den man eben modellieren kann. Jetzt reden wir über mathematische Modelle. Sogar relativ einfach mathematisch zu modellieren ist. In dem Sinne, als die Community hat uns das alles schon zur Verfügung gestellt, Musterbildungen von so Reaktionsdiffusionssystemen, die genau mit dieser Geschwindigkeit auch laufen, waren aus der chemischen Musterbildung bekannt. Das heißt, es ging eigentlich für mich nur noch darum, gewisse Parameter anzupassen und zu gucken, was können wir jetzt eigentlich alles klauen, was andere Leute für diese chemischen Musterbildungssysteme schon längst erkannt haben und das nur noch sinngemäß zu übertragen auf diesen Prozess.
Ja, ich glaube, du hast das gesagt oder geschrieben, was weiß denn die Mathematik schon über Migräne?
Genau.
Es ist sicherlich nicht ganz gewöhnlich gewesen, dass du jetzt sagst, okay, ich versuche den mathematischen Zusammenhang wieder zu erkennen, ein Modell zu finden, das auf vernünftige Art und Weise das erklärt, also auch physikalisch begründet, was wir dort halt sehen können.
Genau. Wir haben jetzt diesen Ausbreitungsprozess und das ist auch eine mathematische Erklärung, die weit zurückliegt. 50er Jahre ungefähr, letztes Jahrhundert, 1950. Da hat jemand, weil er eben Reaktionsdiffusionssysteme kannte, die Gleichung kannte, gewusst, dass wenn man so das einfachste Modell aufschreibt, dass von so einer Welle nur die Front beschreibt. Das heißt also, ich habe einen Ruhezustand und ich habe einen Erregungszustand und nicht mehr die Erholung. Es geht eigentlich nie zurück. Ich habe nur zwei Zustände und ich will wissen, wie diese Front sich ausbreitet durch ein bistabiles System, das beides als stabile Zustände erlaubt. Dann wusste er, dass man, wenn diese Ausbreitung rein diffusiv ist, dass man das komplett analytisch ausrechnen kann. Braucht man also keinen Computer. Das ist eine der wenigen Differentialgleichungen, nicht linear, die man eben analytisch noch lösen kann. Und die Lösung selber zeigt uns dann, wenn wir den Diffusionskoeffizienten kennen und noch eine Ratenkonstante, mit der sozusagen die Reaktion beschrieben wird, der Diffusion kommt aus der Diffusion, dann kann ich aus diesen beiden eine Geschwindigkeit ausrechnen.
Von der Front.
Von der Front. Mhm. Ich gehe mit bewegtes Koordinatensystem und kann das dann lösen. Und wenn man das, die Zahlen einsetzt und hat einfach gesagt, naja, nehmen wir mal an, Kalium diffundiert im extrazellulären Leerraum. Kalium ist erhöht bei dieser Welle und Kalium wird mit einer gewissen Geschwindigkeit freigesetzt von den Zellen. Das sind diese zwei Parameter, die man braucht, die aber gemessen werden konnten, die man in dieser Zeit schon gemessen. Dann kommt ungefähr 3 Millimeter pro Minute raus. Bumm. Das heißt, da haben wir sofort ein schönes Ergebnis. Wir wissen sofort, das ist zumindest mal in der Größenordnung definitiv ein passender Prozess. Es muss nicht unbedingt Kalium sein. Es hätte mit Natrium wäre es wahrscheinlich auch ähnlich rausgekommen, ja, wenn ähnlich ist. Aber man wusste sofort, dass es zumindest die ganzen elektrischen Phänomene kann man außen vor lassen. Es ist wirklich ein reiner Diffusionsprozess, der die langsame Geschwindigkeit erklärt und eine Freisetzung von irgendwelchen Ionen in den Extrazellulärraum. Denn Ionen diffundieren in dieser Größenordnung. Und das ist schon ein schönes Ergebnis erstmal von so einem Modell.
Also jetzt ein einfaches Diffusionsmodell, da stelle ich mir irgendwie sowas vor, wie ich habe ein Löschpapier und lege dann einen Füller in die Mitte sozusagen, ja, oder mache einen Tintenpunkt hin. Diffusion bedeutet, das wandert dann quasi nach außen.
Genau, das wäre jetzt aber eine reine Diffusionsglas.
Da reagiert ganz
genau.
Auch nichts.
Genau, ich brauche noch eine Reaktion.
Okay, ich hatte es gerade so verstanden, dass es diesen ganz einfachen Fall gab, nur mit Diffusion.
Nee, ich habe gleichzeitig eben noch eine Reaktion und die ist bistabil. Das heißt, insbesondere hat die eine Schwelle, eine Schwelleigenschaft. Das heißt, während jetzt meine blaue Tinte nach außen diffundiert, wird hier die Konzentration, am Anfang ist sie null und dann wird sie erhöht. Mhm. Und sobald ich über eine gewisse Höhe drüber komme, produziert mein Löschpapier quasi neue Tinte. Das wäre sozusagen, ich habe sozusagen lokal an dem Ort, wo ich gerade bin, die Möglichkeit von dem Ist-Zustand ohne Tinte, wenn nur genug da ist, noch mehr davon, eine positive Rückkopplung, also durch eine Reaktion zur Verfügung zu stellen. Und deswegen kann so eine Front formstabil da durchlaufen, ohne sozusagen, wenn man jetzt auch in zwei Dimensionen wäre, würde das ja eigentlich die Amplitude abnehmen müssen.
Genau, daran hatte ich gerade gedacht.
Es ist nur so und so viel Tinte da, die ich da reinwerfe. Das heißt, wenn die sich jetzt in alle Raumrichtungen ausbreitet, muss die Amplitude sinken. Interessanterweise nicht unbedingt in einer Dimension. Das ist nochmal ein kleiner Trick hier, dass in eindimensional nochmal ein bisschen was anderes sein könnte, jetzt von einem energetischen Standpunkt. Aber die Hirnrinde ist zweidimensional, bleiben wir dabei, dann mache ich lokal eine Störung. Und dass sich das dann als alles oder nichts ausbreitet, also selbst noch 3 Zentimeter hinter der Urstörung noch dieselben Amplituden da sind, deutet darauf hin, dass ich eben aktive Prozesse habe, also eine Reaktion, die zusätzlich daran.
Das heißt, die Bewegung stammt aus dem Diffusionsteil, mit dem kann ich sozusagen auch ausrechnen, wie
die
schnell
räumliche
bewegt
Kopplung,
sich. Die räumliche Kopplung. Genau. Und gleichzeitig habe ich aber auch, es würde ja normalerweise eine reine Diffusion, würde sozusagen mit der Zeit, einfach weil ich einen größeren Bereich erwische oder es einfach sich verdünnt über die gesamte Zeit, muss ich einen Prozess haben, der auf der einen Seite es mir vorne an Wellenbug verstärkt und dahinter es ja abschwächt, damit ich quasi auch wieder eine Welle habe, die es wieder dann so zurücklässt, wie es war.
Wenn ich genau, das Modell, mit dem ich die Geschwindigkeit analytisch ausrechnen will, macht das eigentlich nicht. Da geht es hinten nicht zurück, da bleibt es in einem anderen Zustand. Und wenn ich jetzt möchte, dass es sich hinten aber auch wieder erholt, muss ich eine zweite Spezie einfügen. Das eine war der Aktivator, der das ausbreiten lässt. Und mit einer zweiten Spezie, ein Inhibitor, kann ich dann dazu das Modell so machen, dass es sich auch wieder erholt, zu dem ursprünglichen Zustand. Und ich dann wirklich nur so eine Welle, die einen scharfen Anstieg hat und dann vielleicht einen etwas glatteren Abstieg, aber am Schluss wieder sozusagen nur ein Puls. Also die Physiker würden Wellen ganz gerne immer als Wellental, Wellenpuls, was sich so den ganzen Raum ausbreitet. Ich meine hier wirklich nur einen einzelnen Puls, der sich dann so dadurch ausbreitet. Da brauchen wir aber schon zwei dynamische Variablen, ein gekoppeltes Differentialgleichungssystem, und das kann man dann schon nicht mehr analytisch lösen.
Aber das heißt, wir haben quasi, also bevor wir es, das ist so ein Traum der Mathematiker, etwas analytisch lösen zu können. Das ist so, das heißt, wir können halt auf dem Papier das tatsächlich hinschreiben. Die meisten Probleme, die wir jetzt natürlich modellieren, erfüllen uns den Wunsch nicht. Man muss höchstens gucken, dass man ein vereinfachtes Modell hat. Aber genau, in dem Fall wäre es so, wenn man so einen Stoff vorsieht, keine sozusagen weitere Kopplung und sagt, okay, hinten raus muss es nicht wieder auf Normalzustand gehen. Dann kann ich es analytisch ausrechnen und bekomme analytisch schon die Geschwindigkeit raus, von der wir wissen, dass sie da vorliegt. Umgekehrt aber auch passt es zu den Stoffen, gerade zum Beispiel mit Kalium und den Eigenschaften. Aber wenn man jetzt das wirklich nachempfinden will, wie wir es dort sehen, brauchen wir einfach nochmal eine zweite Differentialgleichung. Und in der ersten Differentialgleichung ist es so, es diffundiert, hat aber nochmal so einen positiven Verstärkungseffekt da drin. Und es gibt eine zweite Differentialgleichung, die auch von der ersten abhängt, die eben dann negativ wirkt, die sozusagen hinten dran dann dafür sorgt, dass es wieder ein Normalzustand wird und nicht halt in immer sich unendlich selbst verstärkt.
Genau, die im Wesentlichen dafür sorgt, dass der erste Prozess, der sich so autokatalytisch selbst verstärkt, wieder zurückgeführt wird.
Es erinnert mich so ein bisschen an so Schafe und Wölfe. Ja. Die Schafe, die vermehren sich, oder die Hasen vermehren sich erstmal mehr, so ein Räuber-Beute-Modell, die vermehren sich mehr, je mehr Hasen da sind. Und da wird es auch immer mehr mit geben, es sei denn, man würde irgendwann mal in so eine Sättigung kommen, aber in die Sättigung kommt das System gar nicht, weil man eben auch noch Wölfe hat, die sich vermehren, wenn es viele Hasen gibt und sozusagen mit denen dann reagieren.
Ja.
Gibt es ein Festmahl, und wenn es mehr Hasen gibt, gibt es mehr Wölfe über die Zeit. Wenn es mehr Wölfe gibt, werden es auch wieder weniger Hasen, wird wieder rückreagiert, das ist dann der negative Einfluss, und dadurch gibt es dann immer wieder einen Ausgleich sozusagen, und das würde sich womöglich auch noch in einem bestimmten Kreis bewegen.
Das könnte oszillieren. Mhm. Und Die Modelle, die wir haben, sind anregbare Modelle. Die haben eben eine Schwelle, die muss ich, über die muss ich einmal drüber und kriege dann quasi eine einmalige Oszillation oder ich sollte sagen eine Exkursion im Phasenraum, also irgendeinen großen Umweg im Phasenraum auf meinen ursprünglichen Weg zurück. Jetzt kann ich an meinen Parametern allerdings so rumdrehen, dass ich diese Schwelle auf Null setze. Dann gibt es eine Bifurkation, eine Verzweigung und dann ist das Modell letztendlich so, dass es oszilliert. Und sehr ähnlich, und eigentlich nicht sehr ähnlich, sondern exakt so ein Modell ist wie Räuberbeute.
Ja, das Räuberbeute-Modell, da nimmt man erstmal sozusagen diesen einfachsten Fall. Und der einfachste Fall ist sozusagen, es ist so, dass es im Ungleichgewicht ist, dass es überhaupt in eine Oszillation kommt und darin bleibt es auch. Man kann natürlich jetzt auch sozusagen das Modell ein bisschen erweitern, dass quasi in einem bestimmten Bereich von einer Hasenmenge, also wenn es ein bisschen mehr werden, es nicht mehr Wölfe werden. Dass es auch einen stabilen Zustand einfach durch Nichtlinearitäten geben würde. Damit könnte man auch etwas, was erst anfängt, wirklich die Wolfpopulation zu erhöhen, wenn es wirklich viel mehr Schafe gibt. Sowas in der Art könnte man natürlich einbauen, hätte man auch genau so einen Fall.
Also im Prinzip geht das über. Das sind so also, dynamische Systeme, die genau solche Verhalten zeigen. Und auch da, also ich sagte ja eben schon, dass wir die Sachen so ein bisschen aus der Chemie geklaut haben, aber das sind genauso Räuber-Beute-Systeme. Das heißt, es gibt einen ganz großen Bereich der sogenannten Musterbildung, Strukturbildung, wo solche Prozesse schon modelliert werden. Und wenn wir nur auf die Gleichungen gucken, sind die nicht so großartig anders, die wir für die Hirnrinde benutzen, für die Migräne, als auch die Ausbreitung von Populationen. Da kann man jetzt auch wieder auf Gebieten machen. Man kann die Population nicht nur als Population betrachten, sondern dass sie sich auch räumlich diffundieren, die nicht, die laufen. Aber das ist auch erstmal eine lokale Ausbreitung.
Ja, das ist ja dann eigentlich ganz spannend, wie du jetzt sagst, wenn es so eine Bifurkation gibt. Das ist so irgendwie, normalerweise, wenn jetzt es nicht mehr im stabilen Zustand ist, dann wissen wir, es gibt mehr Wölfe, weniger Hasen, weniger Wölfe, mehr Hasen, mehr Wölfe, immer in so einem Phasendiagramm. Und das läuft normalerweise auf so einer Trajektorie ab. Das ist das, was sozusagen, wo das System immer wieder durchläuft. Mhm. Und jetzt kann es aber passieren, dass es durch irgendwelche äußeren Einflüsse einfach mal was anderes passiert. Und das in so einem Bereich, wo einfach, also ungestört würde das System sich so verhalten, aber da passiert was und plötzlich laufe ich in einen ganz anderen Bereich rein. Mhm. Und jetzt normalerweise bezogen auf die Migräne ist der Normalfall, es ist stabil, es passiert gar nichts. Mhm. Und jetzt sagst du, es gibt halt sozusagen diesen Verzweigungspunkt. Irgendwas hat sich draußen geändert, was man das ganze System in eine Schieflage bringt. Und dadurch fängt es an, sich dynamisch zu verhalten.
Zumindest ist das einer der Ansatzpunkte, dass wir zum Beispiel einen Nicht-Migräniker und einen Migräniker so unterscheiden, dass da vielleicht einfach ein Parameter verstellt ist, dass der eine gar keine Schwellverhalten zeigt und der andere eben plötzlich dort eine Schwelle ist. Das heißt, ich brauche immer noch einen Trigger, um die einzelne Attacke zu triggern und so eine Welle loslaufen zu lassen. Aber zumindest würde sein Gehirn, wenn es nur eine große Störung gibt, solche Lösungen unterstützen, während in einem anderen Gehirn solche Lösungen eben gar nicht wirklich als Lösung existieren, weil das eben hinter einer Bifurkation liegt, wo diese Lösung verschwunden ist.
Ich finde das ganz spannend, weil ich meine, dieser Effekt, dass das so eine Trajektorie hat und dass es sozusagen solche Punkte gibt, dass wo sich etwas aufteilen kann, was passieren kann, das ist etwas, was wir aus Mathematik eigentlich auch kennen. Ja. Das ist irgendwie so eigentlich gar nichts Unnormales, sondern Räuber-Beute-Modell ist etwas, was man sehr früh sozusagen, wenn man sich mit Differentialgleichungen beschäftigt, sich sofort da mal anguckt und dann verschiedene Sachen kennenlernt, auch die Geschwindigkeit kennenlernt, wie sich etwas verändern kann. Das ist natürlich jetzt lokalisiert in dem Fall der Migräne, also in dem Spreading Depression kommt zusätzlich noch der Anteil, es kann sich räumlich bewegen, aber trotzdem wundert man sich erstmal, warum kehrt es wieder zum Malpunkt zurück und warum tut es das auf einmal? Und jetzt kann man es durch dieses mathematische Modell mit etwas verbinden, was wir aus der Mathematik kennen und plötzlich versuchen, etwas mehr davon zu verstehen oder zu erkennen. Warum entgleist es plötzlich und dann kann es nicht mehr zurück, sondern muss erst eine ganze Kurve laufen, nämlich erst also mehr Wölfe, weniger Schafe, weniger Wölfe, mehr Schafe und dann bin ich wieder im stabil, also bei den Schafen nicht stabil, aber halt in der Migräne wieder in meinem stabilen Punkt drin. Damit kann man plötzlich erklären, wie es zu sowas kommt, wo einem jetzt sozusagen das mathematische Modell einem geholfen hat.
Genau, und ganz konkrete Vorhersagen macht, ne? Dass dieses mehr Wölfe und so weiter, es gibt ja eine gewisse Phasenrelation, das ist genau 90 Grad, ne? Ist also nicht, dass irgendwie die maximale Wolfpopulation auf die minimale was Hasenpopulation trifft, sondern es ist nur 90%. Also man hat irgendwie erstmal eine sehr, sehr hohe Hasenpopulation und danach 90 Grad verschoben, steigen die Räuber wieder an. Und nicht umgekehrt. Es könnte auch so sein, dass die Räuber immer erstmal hoch sind und dann 90 Grad die Hasen verschoben. Nee, wir haben schon, wenn wir einmal wissen, wer Räuber, wer Beute ist, dann haben wir eine ganz klare Phasenrelation. Kann man jetzt gucken, stimmt die denn überhaupt?
Ja, und es kann ja nur in diese Richtung dann ablaufen.
Genau, es dreht sich so rum und nicht andersrum. Und ich könnte jetzt auch so Sachen einführen, das ist ganz bekannt bei diesen Räuber-Beute-Modellen, dass ich jetzt sage, ich versuche, beide gleichmäßig abzuschießen. Ich greife irgendwie in das System ein, dass ich nehme jetzt mal 10%.
Ja.
Genau, und dann würde aber plötzlich die Beute ansteigen, obwohl ich die auch 10% dezimiere. Das ist Volterras Principle. Und das will ich vielleicht genau gar nicht. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe vielleicht so ein Gleichgewicht, das ist halbwegs okay, aber ich will zusätzlich das noch kontrollieren. Ich will weniger von beiden. Also nehme ich von beiden welche weg. Wenn ich von beiden welche gleichmäßig wegnehme, 10%, wird die eine Population aber faktisch höher gehen. Und das ist gegen die Intuition. Und Modelle helfen uns, genau solche Phänomene zu verstehen. Also das ist eine ganz einfache Frage. Wie kriege ich sozusagen die Oszillation insgesamt niedriger? Es gibt aber auf die einfache Frage keine einfache Antwort, nämlich gegen die Intuition. Und das kann das sehr simple Modell wunderbar beschreiben.
Jetzt hat man ein simples Modell, was schon sehr, sehr viel erklärt, aber hat ja gleich ganz viele Auswirkungen. Und jetzt könntet ihr sozusagen das testen. Passiert das so?
Mhm.
Und seid ihr da vorangekommen oder hat euch sozusagen dieses Modell schon etwas gezeigt von dem, was man bisher nicht erklären konnte?
Wir haben gewisse Vorhersagen, die wir jetzt gemacht haben, die noch getestet werden müssen. Aber wir haben sozusagen konkrete Vorhersagen, dass wenn das Modell so und so richtig ist, würden wir dies und jenes sehen. Und das müsste man jetzt mit zum Beispiel funktioneller Kernspintomographie nachweisen. Und eigentlich ist auch erst dann so ein Modell wirklich wertvoll, wenn wir diesen Schritt gemacht haben, wenn wir eine echte Prädiktion haben und dann haben wir ja oder nein. Aber wir haben einige Sachen auch mit dem Modell quasi im Nachhinein erklärt, die aber zumindest sehr, sehr kritisch sind und die man nicht so glauben wollte, weil man eben auch die Modellvorstellung dahinter fehlte. Jetzt haben wir das Modell schon genauso entwickelt, dass wir dieses Phänomen erklären. Deswegen würde ich jetzt nie sagen, okay, wir haben eine echte Vorhersage gemacht. Wir haben schon modelliert, was längst da war. Da es aber ein sehr umstrittener Bereich ist, wird es momentan von der Community so sehr gerne aufgenommen und gesagt, aber wir haben wenigstens mal eine Erklärung. Und das ist, dass momentan alle Lehrbücher zeigen, dass diese Welle, wenn sie einmal losläuft, über den gesamten Hirnrinde raus sich ausbreitet. Wie wenn ich irgendwo... Vielleicht sogar ein richtig schlechtes Beispiel, aber man kennt es. Ich werfe einen Stein ins Wasser, dann läuft eine Kreiswelle in alle Richtungen. Das ist eigentlich ein anderes mathematisches Modell. Wasserwellen verhalten sich einen Tacken anders. Aber klar ist erstmal, dass diese Wasserwellen und die Erregungswellen in aller Regel, wenn ich sie mit zwei Spezien modelliere, in alle Richtungen rauslaufen. Es gibt gar keinen Grund, wenn ich lokal stimuliere, nur nach rechts außen zu laufen und nicht in die anderen Richtungen. Also sozusagen ein lokalisierter Spot. Und wir glauben aber, dass das falsche Bild ist, dass die Wellen eigentlich entlang eines gewissen Pfades laufen. Also nur ein kleines Segment läuft, wie wenn ich einen Stein ins Wasser werfe und dann wird so ein ganz kleiner Wellenhügel loslaufen, aber nur in diese eine Richtung. Und das kann man mit einem Modell beschreiben, braucht dann plötzlich eine dritte Spezie. Also für die Front braucht man die erste, für den Rücken, für die Erholung braucht man einen Inhibitor und jetzt brauche ich noch einen Inhibitor. Und der muss auch noch sehr schnell diffundieren. Der muss also räumlich auch gekoppelt sein. Der zweite musste gar nicht räumlich gekoppelt sein, aber der erste Inhibitor, den ich einführe, die zweite Größe, muss nicht räumlich diffundieren. Der zweite aber als Inhibitor muss stark und schnell räumlich sich ausbreiten und dann kann ich das erklären.
Der dritte war das.
Der zweite Inhibitor. Die dritte Substanz, die ich brauche. Und damit kann ich lokalisierte Strukturen erklären. Und jetzt habe ich sofort wieder eine Vorhersage, und das ist eine, die wir jetzt noch überprüfen müssten, dass es nämlich eine dritte Spezie gibt, die sich auch schnell ausbreitet. Und andere Vorhersagen noch, die sich daran anschließen, dass solange es jetzt nicht eine Kreiswelle ist, sondern kleine Wellensegmente, dass besonders kleine vielleicht auch auftreten, die dann gar nicht zu einer Aura führen, dass diese 70% der Fälle erklären. Denn die meisten haben ja eigentlich gar keine reizende Ausfallerscheinung. Das heißt, dass wir zeigen, dass selbst in der Hauptgruppe eigentlich diese Welle, dieses Spreading Depression, eine Bedeutung hat. Und dass es eben ja im Wesentlichen drei Mechanismen gibt, die man eben im Kernspintomograph auch sehen müsste. Was eigentlich schon aus meiner Sicht bekannt ist, auch wenn es die meisten noch nicht glauben, ist, dass es lokalisiert ist. Da ist es wirklich wieder so, das Bild zeigt eine Welle, die drüber geht. Das wurde in den 80er Jahren mal so in einer Veröffentlichung gezeigt. Jedes Lehrbuch hat das übernommen. Jeder hat das so im Kopf. Und eigentlich jeder Neurologe, mit dem ich rede, sagt, ach ja, jetzt wo du sagst, natürlich, so ist es nicht, es ist lokalisiert, aber wo ist denn der Unterschied? Ist doch, ja, mathematisch, es ist ein fundamentaler Musterbildungsunterschied. Ja, aber das war ja nur so ein Bild, was wir gemacht haben. Das heißt also, deswegen würde ich sagen, wir haben das nicht wirklich jetzt irgendwie eine Prädiktion gemacht, denn eigentlich glaubt jeder, dass es lokalisiert ist, außer dass sie noch nie drüber nachgedacht haben, dass es ein mechanistischer Unterschied ist, ob eine Welle in alle Richtungen sich ausbreitet oder eben nur in eine. Und dann so ein Symmetriebruch, woher kommt das eigentlich? Dass das überhaupt eine spannende Frage ist, haben wir sozusagen reingetragen, weil die immer gesagt haben, naja, vielleicht auch heterogen das Medium. Vielleicht läuft es nur das, also wir haben gar nicht überlegt, dass das in einem ganz homogenen Medium auch schon passieren kann, durch einen reinen Symmetriebruch am Anfang.
Ja, stimmt, Symmetriebruch, das ist für uns, da wären wir ganz erregt.
Ja, genau, das, ja, aber das sind so
das
genau
ist so außergewöhnlich,
und unsere Denke, die wir so als Mathematiker, Physiker reinbringen und sagen, das ist doch interessant, während die Mediziner eigentlich wirklich immer dran gedacht haben, ja, das muss dann mit dem Symmetriebruch sozusagen im Medium selber liegen. Also das Medium ist heterogen und deswegen störe ich, in die eine Richtung kann es halt nicht laufen, weil da ist irgendwo die Architektur so, dass die Welle das nicht unterstützt und dann läuft es halt da lang. Und man hat sogar dann lange gedacht, vielleicht ist das irgendwo korreliert mit dem Blutgefäßsystem und solche Sachen haben wir dann gezeigt, dass das eben nicht so ist. Auch nur jetzt in einer Einzelfallstudie. Aber im Prinzip sind das die Sachen, die wir dann reinbringen.
Habt ihr denn schon Verdächtige für die, wer ist denn eigentlich der Aktivator und wer ist der Inhibitor? Also ich meine jetzt, du hast vorhin den Kalium genannt, aber was sind die anderen Stoffe?
Es ist im Prinzip, wenn man nach einem Aktivator sucht, muss man nach Substanzen suchen, die irgendeine Art von positiver Rückkopplung haben. Das ist ein Kalium. Wenn ich Kalium erhöhe und ich gucke in die Elektrophysiologie, muss ich jetzt wieder ganz viel Modellgleichungen aufschreiben. Aber dann sehe ich, dass wenn ich in der Nervenzelle außen mehr Kalium hinzufüge, sie selber Kalium freisetzt. Wunderbar, das ist eine positive Rückkopplung, können wir in die Aktivatorschublade tun. Jetzt kann ich gucken, ich mache mal was anderes, nämlich nicht eine Konzentration, sondern einen Strom. Wenn ich einen Natrium-Einwärtsstrom habe, öffnet der Natriumkanal und führt zu mehr Natrium-Einwärtsstrom. Wunderbar. Nächste Substanz tue ich auch in die Schublade. Und so kann ich so einige Sachen finden. Über Glutamat könnte man reden. Und dann gucke ich in meiner Schublade und habe all diese verschiedenen Stoffe. Und die kann ich jetzt nicht so richtig zusammenpacken, weil das eine ist eine Konzentration, das andere ein Strom, haben nicht dieselben Einheiten. Und insofern müsste man jetzt schauen, wie kommt man zu so einer Lamp-Variable, zu so einer gemischten. Wir gehen eigentlich top-down und sagen, wir nehmen einfach eine Aktivator-Variable und machen so eine Art normalen Vormodell, so ein ganz generisches Modell. Aber wir könnten im Prinzip immer in einem detaillierten Modell 3, 4 Variablen identifizieren, die man dann aber eben auch auf so einer Millisekundenskala von einer Zelle modellieren will. Und wir wollen ja eigentlich Phänomene auf einer fast schon Stundenskala und 3 Zentimeter. Und diese Brücke können wir nicht nahtlos gehen, aber wir wissen ungefähr, was der Aktivator ist. Inhibitor ist ein bisschen schwieriger, haben wir auch Vorstellungen, dass es die Diffusion an sich ist. Also, und zwar jetzt nicht die Lateral, die es ausbreitet, sondern Diffusion ins Blutgefäßsystem hinein. Also in die Z-Richtung, die gar nichts mit der Ausbreitung zu tun hat, aber die Ankopplung an ein Bad. Wenn ich also das System isoliere, und zwar so isoliere, dass ich ihm genug Energie gebe, dass es fern vom Gleichgewicht sein kann, aber isoliere im Sinne, ich lasse kein Teilchenaustausch zu, ich mache da feste Wände. Es kann Energie rein im Sinne von chemischer Energie, aber nicht Teilchen austauschen. Dann ist es wahrscheinlich bistabil. Und das hieß, es ist kein Inhibitor da. Also sprich, die Ankopplung an ein Bad, Blutgefäß, ist der Inhibitor. Und dieser zweite Inhibitor, den wir jetzt postuliert haben, ist wahrscheinlich nochmal eine andere Art von Ankopplung an das Blutgefäßsystem, nämlich, dass wenn das eine erhöhte Aktivität im Gehirn gibt, dass die Blutgefäße an sich öffnen und dann für mehr Blut und Sauerstoff sorgen und das nicht nur lokal in der Stelle, die es angefordert hat, sondern wenn das ein dickes Blutgefäß war, eigentlich überall. Ja, und das ist eine Art globales, Signal. Und das sind aber wirklich nur so, der Aktivator ist, glaube ich, relativ klar, da gibt es einfach nicht genug andere Möglichkeiten. Bei den anderen ist es immer noch eine gewisse Art von spekulativen Element drin und muss man schauen, ob das dann so stimmt.
Das hindert euch auch momentan sozusagen diese Komplettsimulation durchzuführen, weil man noch nicht ganz genau weiß, wer das ist, sozusagen wer es sein könnte. Weil du meintest, man könnte es theoretisch auf zellularer Ebene durchführen, weil dafür gibt es auch Modelle für die Zelle.
Ja, aber natürlich, wir wüssten aber die Geometrie nicht gut genau. Also es gibt diese Ansätze, ganz stark auch in der Computational Neuroscience, wo man mal ein gewisses Gebiet, ein Quadratmillimeter eines Gehirns, und zwar jetzt eine Großhirnrinde, komplett simulieren will. Also mit jeder Synapse, mit jeder Faser, das sind auch Fasern, das ist graue Substanz, aber da sind auch Fasern drin. Und selbst diese Modelle, die dann wirklich, da braucht man schon einen Supercomputer für eine Sekunde, so genau könnten wir es ja sowieso nicht machen. Jetzt könnte man überlegen, wie abstrahieren wir davon? Wir nehmen zumindest eine gewisse Zellgruppe, eine einfache Geometrie. Ich halte gar nicht so viel davon. Also ich sehe den Wert in diesen makroskopischen Modellen, ich sehe den mikroskopischen, ich sehe so einen Weg, das rüberzugehen, aber eine Vollsimulation zu machen des gesamten Gehirns. Also ich glaube ganz fest an diese einfachen Modelle und glaube, dass die uns schon alles erzählt haben, was es zu lernen gibt. Prinzipiell wäre es natürlich möglich, es deutlich physiologischer zu machen, aber von der Wirklichkeit immer noch so dermaßen weit weg, dass ich jetzt nicht wirklich weiß, was so ein Zwischenzustand uns bringt. Was jetzt nicht heißt, dass ich den nicht auf einer 10-Sekunden-Skala mal verstehen will. Also, aber jetzt nicht, dass ich sage, nachdem ich das in einer einzelnen Zelle vielleicht mit einer gewissen Umgebung verstanden habe, dass ich das jetzt von der Sekundenskala auf die Stundenskala übertrage und dann auch von der Zelle, das ist beides 5 Größenordnungen, auf 10 Zentimeter. Prinzipiell geht das, kann man, aber es gäbe genug Kritikansatzpunkte. Interessanterweise werde ich das immer wieder gefragt. Fast jeder, also auch gerade die Physiologen und Neurologen, wollen, das muss man doch aber dann wenigstens einmal in so einem Vollmodell zeigen. Und nicht nur mit diesen ganz einfachen Reaktionsdiffusionsgleichungen, die du da hinschreibst. Vielleicht mache ich es deswegen irgendwann mal. Ganz
ja, aber das ist vielleicht auch so was typisch Menschliches, ne, dass man immer versucht, alles bis ins Allerletzte. Und dann hat man das Gefühl, wenn man alle Details hat, dann hat man das Ganze verstanden. Ja. Und das stimmt aber auch, glaube ich, nicht. Also aus meiner Erfahrung stimmt das nicht.
Man hört ja irgendwann auf, ne? Das ist ja für mich immer das Problem. Ja. Also es gibt so viele Dinge, also wenn ich zum Beispiel auch die Nervenfasern modelliere, die haben sogenannte Spines, das sind so kleine Fortsätze, die drauf, die werden dann schon nicht. Also ich könnte sozusagen eine Nervenfaser, dann gehe ich die Geometrie, dann sage ich, es ist im Wesentlichen ein Zylinder. Es ist aber auch kein Zylinder. Wenn ich genau hingucke, dann sieht man, wo höre ich denn auf, bitteschön? Und dann könnte ich ja irgendwann mal sagen, ich mache sogar die gesamte Geometrie, kriege ich raus. Dann sagst du, ja, aber warte mal, das ist eine Lipidmembran. Das sind flüssige Lipide mit einzelnen Makromolekülen. Bitte jetzt modelliere die aber auch noch, dass die da so flüssig rumfliegen. Und irgendwo hört man ja sowieso auf.
Also dieses Mikroskopische oder auf Zellbasis ist quasi dann für dich die Begründung oder die Suche nach den Kriterien, wie könnte ich denn das makroskopisch simulieren? Und das, um einfach so genau diese passt, dass du die richtigen Werte hast sozusagen. Und dann führt ihr aber doch auch Simulationen durch, nur auf einer viel makroskopischeren Ebene.
Ja,
ja. Was für Simulationen macht ihr da? Habt ihr da irgendwie, hat euer Gehirn Falten?
Genau, es ist, also erstmal müssen wir die Stimulation simulieren. Das heißt, wir müssen irgendwelche Rauschterme lokal hingehen und sagen, das ist jetzt vielleicht ein ganz normales Rauschen und gucken, löst dieses Rauschen eine Welle aus. Und das, wenn ich das Rauschen noch groß genug mache, dann kann es das quasi auch wieder per Definition, weil ich habe ja mein Modell so designt, dass es im Prinzip solche Wellen zulässt. Also muss ich nur gucken, dass ich über die Schwelle drüber gehe. Dann wäre aber wieder eine wirklich spannende Frage zu sagen, ist der Auslösepunkt irgendeiner Weise korreliert zur Gehirnanatomie, zu den Falten? Das heißt, wenn ich dasselbe Rauschen irgendwo hingebe, wo ich komplett flach bin, oder wo ich so eine negative gaussische Krümmung habe, sattelförmig. Also die eine Krümmung geht in die eine Richtung, die andere geht in die andere Richtung, wie so ein Sattel. Oder positive gaussische Krümmung, wie so eine Kugelkappe. Und jetzt kann ich an all diese drei Stellen sozusagen dieselbe Störung draufsetzen und gucken, ob die Schwellen unterschiedlich sind. Und dann stelle ich fest, es gibt die Sattelstruktur hat die niedrigste Schwelle. Und dann würde ich sagen, okay, in meiner Hirnrinde, und das kommt nur aus der Diffusion, also das ist reine Eigenschaft des Diffusionsoperators. Das kann man, und das war auch schon wieder eine Sache, die man fast analytisch sehen kann, wenn man weiß, wie gaussische Krümmung definiert ist. Das ist nämlich eine Art Überschuss und Unterschuss verglichen zum Flachen an Gewebe. Und in der negativen gaussischen Krümmung habe ich zu wenig, also ich mache eine selbe Störung, es kann aber nicht so schnell diffundieren, weil ich weniger in einer kleinen Umgebung drumherum habe. Und die richtigen Rechnungen muss man im vollen nichtlinearen Modell machen mit der Reaktion. Das heißt, das kann man nicht mehr analytisch, aber die Richtung, wie das Vorzeichen des Effektes sein, hätte man wissen können. Und jetzt würden wir also sagen, dass die Migräne überwiegend an den Satteln, also an den negativ-gausschen Krümmungsfalten losgeht und können das wieder überprüfen, ob das so ist. Muss man wieder, das ist eine reine Vorhersage. Und dann könnte man halt auch darüber nachdenken, ist ein Therapieansatz vielleicht speziell für diese Gegenden? Kann man irgendwie diese Gegenden versuchen, dass die sozusagen ihre Anfälligkeit verlernen? Dass man genau sagt, diese Gegenden, wo die Migräneattacken loslaufen, jetzt diese Aura-Attacken, ob die was mit dem Kopfschmerz zu tun haben, müssen wir noch auch abwarten, ob das stimmt. Aber zumindest die Auren, wenn die immer dort starten, kann man nicht vielleicht eine prophylaktische Therapie machen, dass man sagt, genau diese Hotspots im Kortex, dort müsste man die synaptische Verschaltung irgendwo verändern, sodass es dort nicht mehr so leicht auslösbar ist, selektiv.
Wie schafft man das, wenn man den Kopf nicht aufmacht? Also wie kann man sagen, okay, ich hätte gern Arznei, die jetzt genau auf den Satteln aktiv wird?
Man könnte, das wird momentan gemacht, allerdings nicht, um sozusagen die Migräne zu verlernen, sondern Attacken abzubrechen, also sozusagen mit der Welle selber zu interagieren durch die sogenannte transkraniale Magnetstimulation. Man könnte aber auch elektrische Stimulation machen. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, in das Gehirn durch den Schädeldecke hindurch in den Kortex einzudringen mit elektrischen und magnetischen Strahlen. Oh, Strahlen. Jetzt habe ich Strahlen gesagt. Oh Gott, weil das klingt immer so ein bisschen negativ. Felder. Aber Felder versteht man meistens nicht so.
Ich kenne Leute, die tragen Magnetarmbänder.
Genau, die nicht. Das sind wieder die Smarties und die Kaugummis. Ne? Weil es gibt ganz viel natürlich Migränetherapie, also Magnetarmbänder und solche Sachen. Nee, es gibt aber auch die Möglichkeit, wirklich mit relativ hohen Feldern durch die Schädeldecke hindurch neuronale Aktivität selektiv auszuschalten oder auch sogar ein bisschen Überregung zu machen. Das wird auch wieder wo? In der Psychophysik benutzt, die wir schon mal hatten. Nämlich also, wenn Psychologen gucken wollen, wie Schwellen da sind, dann machen die Schwellen nicht nur, wenn sie auf den Graukanten gucken, sondern manchmal auch Schwellen, wie stark muss ich mit einem magnetischen Feld über den Motorkortex, bevor mein Daumen anfängt zu zucken. Oder meine ganze Hand sogar. Und dann merkt man, dass manche haben eben eine niedrigere Schwelle. Und wenn ich sozusagen mit einem Tesla für so und so lange, also relativ kurze Pulse sind das, mit Magnetfeld appliziere, dann zuckt der Arm beim halben noch nicht. Und, solche Schwellen kann man austesten. Auch das wurde dann wieder mit Migränikern gemacht, haben die niedriger, höhere Schwellen. Also so war sozusagen das TMS, diese transkraniale Magnetstimulation, schon immer als Test in dem Migräneumfeld dort. Einfach nur, um zu gucken, ob Migräniker außerhalb der Attacke andere Schwellattacken haben in ihrem Kortex. Bis dann einer mal auf die Idee kam, zu sagen, können wir das nicht als eine Therapie benutzen, um zum Beispiel die Welle zu unterbrechen. Und dann wäre wieder, wenn man die Welle unterbrechen will, in dem alten Bild der Kreiswelle, würde man sie ja eventuell, wenn sie mal groß genug ist, gar nicht mehr treffen. Oder man würde sie vielleicht, wenn man an irgendeiner Stelle sitzt, nur lokal aufbrechen. Und dann hätte man sie aber noch nicht zerstört. Wenn es ein Wellensegment ist, oh, dann kann ich genau das vielleicht noch mit meinem Magnetfeld treffen, aber ich muss wissen, wo lang es läuft. Also ich muss wissen, wo ist es gestartet, in diesen Hotspots. Und wir haben einen anderen Algorithmus, der uns zeigt, durch welches Labyrinth es geht, also welchen Pfad es eingeht. Und jetzt müsste man das irgendwie rückkoppeln mit diesem Gerät, dass man dann sagt, so stereotaktisch an diese und jene Stelle wollen wir jetzt ganz bewusst eingreifen, um dann die Welle zu unterbrechen. Oder außerhalb der Attacke, dass man sagt, jetzt die Hotspots machen wir ein gewisses anderes Stimulationsprotokoll, sodass dann nur an dieser Stelle die neuronale Aktivität runtergefahren wird.
Da sind wir jetzt aber noch ganz schön weit von der tatsächlichen Therapie weg. Aber sozusagen das Modell und die Erkenntnisse, die ihr jetzt bisher habt, deuten hin, dass man eventuell mit dieser elektromagnetischen Beeinflussung vielleicht etwas tun könnte. Aber ihr habt das Problem natürlich, dass ihr noch überhaupt nicht wisst, wann muss ich wo einsetzen. Weil ich meine, vorher müsste ich ja dann eine Detektion dieser Spreading Depression haben. Ich müsste sozusagen auf die Sekunde wissen, jetzt bist du dort im Gehirn, dass ich genau da etwas tun kann.
Ich meine, man kann davon ausgehen, dass es auch durchaus ein bisschen großflächiger wirkt. Dieses Gerät ist mittlerweile von der FDA, amerikanische Food and Drug Administration, zugelassen worden. Das war im Dezember letzten Jahres. Erfunden wurde zu 2005, hat also ein bisschen gedauert, ein paar Studien gemacht und jetzt ist dieses Gerät auf dem Markt als Migräne-Therapie zugelassen. Und dort gibt es aber eben nicht diese Modellvorstellung dahinter. Aber im Prinzip sozusagen, das ist noch nicht Zukunftsmusik, das ist jetzt sozusagen aktueller Stand.
Aber hilft es auch Leuten?
Man kann eben etwas böse sein zu sagen, ist es eigentlich mehr als Placebo? Es hilft, das zeigen die Studien. Es gibt aber auch starke Kritik in Richtung, dass es im Wesentlichen ein Placebo-Effekt ist, der nämlich relativ groß sein kann, je nach Bedingung. Und es ist auch relativ schwer, solche Sachen placebo-kontrolliert zu studieren. Die nächste Frage wäre aber, selbst wenn es momentan nicht oder nur minimal über den therapeutischen Nutzen, über den Placebo-Effekt ist, gibt es ein besseres Stimulationsprotokoll, mit dem dieses Gerät wirklich oder signifikant besser helfen kann, diese zweite Generation. Und das ist genau das, was wir momentan versuchen, an diesem Gerät zu entwickeln, dass wir dann sagen, okay, in der jetzigen Version, wenn ich ganz offen bin, wüsste ich eigentlich gar nicht, warum es überhaupt helfen soll. Ich könnte mir das eben durch einen Placebo-Effekt erklären. Oder auch durch ab und zu mal einfach
Zufallstreffer
gelandet zu haben. Das hieße dann aber zumindest, wenn ich jetzt diese Zufallshäufigkeit erhöhen kann, dass ich das deutlich verbessern kann. Und das Zweite, was ich fast spannender finde, ist zu sagen, ist es denn überhaupt eine Attackentherapie? Kann ich diese Techniken nicht zur Prophylaxe benutzen? Kann ich das nicht sagen, ich mache das ein-, zweimal in der Woche und versuche selektiv Migräne zu verlernen?
Ja, das Problem ist ja, du hast ja gesagt, die Spreading Depression, die ist ja lange bevor der Kopfschmerz überhaupt ansetzt teilweise oder der Kopfschmerz läuft auch viel länger. Das heißt, wenn das jemand benutzt, weil er gerade Kopfschmerzen hat, dann ist ja die Spreading Depression schon vorbei.
Das ist das Nächste, genau, das ist das Nächste. Ist das Gerät überhaupt geeignet für Leute, die eigentlich unter Migräne ohne Aura leiden? Mhm. Ist es überhaupt, sollen die es überhaupt noch nehmen, wenn sie schon eben eine Stunde in die Attacke drin sind, also gerade am Ende der Aura-Phase oder die Aura schon vorbei? Und all das ist eigentlich gar nicht richtig geklärt.
Ich weiß ja nicht, also wenn man nicht weiß, dass es sicher hilft, sich dann damit elektromagnetischen Wellen zu beschießen.
Ja, nun, das macht man ja, das müssen ja die ganzen Psychologiestudenten auch machen, Studentinnen, wenn sie sozusagen gerade durch die Uni laufen, werden sie von ihren Kollegen gegriffen und sagen, oh, wir machen ja ein Psychophysik-Experiment. Also das wird auch mit Probanden, gesunden Probanden gemacht und man geht davon aus, dass es eigentlich nicht wirklich schädlich ist. Das sind also sehr, sehr geringe Feldstärken und man kriegt relativ einfach die Erlaubnis von der Ethikkommission, sozusagen solche Psychophysik-Experimente über Phosphenschwellen oder motorische Schwellen, dass ich mit meinem Daumen zucke, zu machen.
Am Psychologiestudium?
Es sind meistens die müssen halt durch so und so viele Studien hindurch, weil sie selber das halt auch machen nächstes Mal, wird man dann immer gegriffen. Insofern würde ich jetzt erstmal sagen, es ist ein relativ milder Eingriff. Und dass man nicht weiß, wie es wirkt, ist wahrscheinlich für die meisten Pharmaka ähnlich wahr, wo man auch eigentlich, also bei Migräne gab es Medikamente, wo man immer sagt, die wirken auf dies und jenes, nämlich die Blutgefäße. Als sich die Theorie umgestellt hat, dass es nicht die Blutgefäße sind, sondern wahrscheinlich im Hirnstamm etwas ist, waren dieselben Medikamente noch am Wirken und hat gesagt, ach, jetzt wirken sie halt anders. Faktisch war es auch ein Zufallsfund, den man, dass diese Medikamentengruppe gut wirkt. Und wenn man das in sauberen Studien nachweisen kann, dass es einen Effekt hat, ist es, glaube ich, nicht so schlimm, dass man eigentlich gar nicht weiß, wie es wirkt. Das ist ein Problem, das ist nicht spezifisch für elektromagnetische Felder.
Also mich befriedigt es mehr, wenn ich wüsste, das ist der Grund. Ich meine, ihr
aber deswegen bist du auch nicht Arzt geworden, Sebastian.
Ja. Ja, es ist ein pragmatischer Beruf. Das.
Natürlich, der Arzt muss sich natürlich auch um den Patienten kümmern und dazu gehört natürlich auch viel. Und wenn er ihm was geben kann, warum soll man den Placebo-Effekt nicht nutzen? Hauptsache, sie gehen zum Arzt.
Ja, gut. Wobei, wenn ich jetzt wirklich auf der, also sozusagen dieses Argument habe, dann gibt es sicherlich noch mal bessere Methoden, Akupunktur etc., weil die wahrscheinlich noch milder sind. Also wenn man jetzt darüber redet, warum soll ich den Placebo-Effekt nicht nutzen, es ist sowieso schon mal sehr kritisch, weil letztendlich im Arzt-Patienten-Verhältnis, man müsste seinen Patienten ja belügen im gewissen Sinne. Und das ist schon sehr, sehr schwierig. Und da würde ich wahrscheinlich sogar andere Sachen nehmen. Also es sollte schon darüber hinaus einen therapeutischen Nutzen haben.
Aber ich meine, ein Punkt ist natürlich, was kann man im Gehirn machen? Und das ist auf jeden Fall klar, diese so elektromagnetischen Wellen, die sind so ein Kandidat. Ja. Und ich meine, gehen wir lieber wieder zurück zu der Wissenschaft, mit der wir jetzt auskennen. Und da sagst du jetzt sozusagen, man würde jetzt am liebsten entweder da ansetzen, wo die Welle gerade sitzt. Also man bräuchte ein bildgebendes Verfahren, was einem die Spreading Depression zeigt. Mhm. Oder man identifiziert die Sattelpunkte. Sich das richtig.
Das wäre zum Beispiel dass man die identifiziert, beziehungsweise dass man eben jeden Migräniker einmal durch so einen anatomischen Hirnscan, also nicht den funktionellen, sondern den anatomischen, dass man die Falte kennt. Und dann könnte man diese Daten in dieses TMS-Gerät einladen, sodass das dann speziell die Sattelstrukturen angreift. Jetzt muss man sagen, es gibt relativ viele kleinere Gegenden, wo man negative gaussche Krümmungen hat.
Das wollte ich fragen, wie viel gibt es davon?
Ja, ist relativ, also erstmal fast die gesamte Gehirnhälfte ist fast flach. Also null, nicht gaussche Krümmung. Wir reden immer über intrinsische Krümmung. Und dann gibt es die Hauptwindungen, wo dann eben auch so ein bisschen positive und negative gaussche Krümmung auftritt und dann in diesen Hauptwindungen oft kleinere Nebeneinfaltungen, die sehr, sehr stark gekrümmt sind. Und das würde ich als die absoluten Kandidaten, ja, weil die noch stärker als die Hauptwindungen. Also sozusagen das, was man so kennt, vom groben Draufgucken, das sind wahrscheinlich nicht die, über die wir reden. Denn dort ist die Krümmung wieder auch so gering, dass es da wahrscheinlich nicht so viele Punkte ausmacht. Der nächste ganz kritische Punkt ist, und das vergesse ich selber auch eigentlich zu häufig, es fairerweise zu erwähnen, das Ergebnis ist so schön von der mathematischen Seite aus, denn wir können alles über diesen Diffusionsoperator, der jetzt vom Laplace-Operator zum Laplace-Beltrami-Operator wird, und können alles so sehen, und man vergisst einfach dann doch ganz gerne, dass mit den Hirnrindungskrümmungen sich auch die Architektur ändert. Einfach nur, weil ich mich einkrümme und der Kortex ein Zacken dünner wird, die Zacken ein bisschen zusammengehen, und all das haben wir ja rausgeschmissen. Wir haben ja zweidimensional, das heißt, es ist ein reiner Krümmungseffekt und wir müssen jetzt eigentlich erstmal verstehen, ist die Hirnrindenarchitektur, die sich dann auch mit ändert, dass es dünner wird, geht das in die richtige Richtung oder gleicht es das vielleicht sogar aus? So, dass es dann doch nicht, also wir müssen erstmal gucken, geht es überhaupt dort los, bevor wir über Therapie reden. Also wir müssen erstmal sehen, 30, 40 Migränepatienten, von jedem vielleicht 10 Attacken, korreliert das überhaupt mit irgendwelchen Hotspots? Und dann sind es die wir gesagt haben.
Aber ihr habt ja Simulationen gemacht und sozusagen auch sozusagen die eine simulierte Spreading Depression erkannt. Und es gibt ja auch Publikationen, die Spreading Depression auch irgendwie visualisiert haben.
Ja.
Und da habt ihr zumindest schon mal eine visuelle Übereinstimmung gefunden, oder?
Ja, wir können schon zeigen, dass dass die Schwelle sozusagen bei negativer gaussischer Krümmung niedriger ist und dass die Wellensegmente selber entlang solcher Labyrinthe laufen, also wo die laufen. Das sind aber jetzt wirklich auf einzelnen Mustergehirn, die wir dann mit Anfällen verglichen haben von dem Kandidaten, dessen Gehirn wir durch einen strukturellen anatomischen Scan gemacht haben. Und aber das ist letztendlich das Modell, mit dem wir die Gleichung erstmal aufgestellt haben.
Das heißt, ihr habt quasi ein Fitting gemacht.
Das ist eine Art Case. Es ist nicht direkt ein Fitting, sondern aber das haben wir benutzt, um überhaupt mal die Sachen zu testen sozusagen. Die Eigenschaften, dass die Schwelle niedriger ist, das haben wir sogar überwiegend auf den Torus gerechnet. Weil auf dem Torus außen habe ich positive gaussische Krümmung, innen habe ich negative gaussische Krümmung und gleichzeitig erlaubt es mir, wenn ich solche Traveling-Wave-Lösungen habe, die immer laufen, ja, die laufen halt die ganze Zeit, ohne dass sich die Krümmungssituation ändert, wenn die auf so einem Torus, so eine Donutstruktur immer innen und außen läuft. Das heißt, da können wir erstmal Sachen testen. Und dann haben wir so das Modell, nachdem es klar war, auf einer Gehirnhälfte mal entlang laufen lassen des Pfades, wo wir wussten, dass hier eine spezielle visuelle Störung entlang gelaufen ist von diesem Patienten, weil er sie aufgezeichnet hat. Aber das ist das ist ein Einzelfall. Das kann man jetzt sozusagen nicht als Beleg nehmen. Also wir müssten jetzt wirklich bei 30 naiven Leuten, die es noch nie vorher gemacht haben, nachweisen, dass es genauso rauskommt.
Das heißt, ihr habt die Ergebnisse sind erstmal soweit, es passiert so, wie ihr euch das vorgestellt habt. Mhm. Und jetzt kann man sozusagen eure Ergebnisse einmal nutzen, um das innen drin besser zu verstehen.
Ja.
Und auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt auch sagen, okay, wir wollen das Modell jetzt eigentlich eher erstmal nochmal generalisieren und auch noch mehr darauf anpassen, dass es auch tatsächlich mit dem übereinstimmt, was in anderen Menschen passiert. Also nicht nur in unserem einen Testfall.
Und es ist auch noch, dass letztendlich die Hotspots und wo es entlangläuft, vielleicht nicht wirklich auch die absolut primäre Frage ist, sondern was passiert in den 70%, die das nicht haben? Dass wir davon ausgehen, dass dort auch eine Welle läuft, aber die eine etwas andere Form hat. Also sprich, es gibt noch andere Fragen, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, die ich sogar noch wichtiger erachte, weil die dann auch mit der Schmerzauslösung zu tun haben. Das heißt also, wenn die Welle besonders lang läuft und in einem schönen Pfad läuft, so wie das Modell sagt, aufgrund der Krümmung, dann sind das die klassischen besonders langen Migräneauren. Wir glauben aber, dass alles, was von der Spreading Depression in der zweiten Hälfte stattfindet, nicht mehr schmerzrelevant ist, sondern was eigentlich auch wieder gegen die, das ist das Schöne von dem Modell, das kam raus, dass die Anfangsphase der Spreading Depression, die ersten 5 Minuten, schmerzrelevant sind. Also obwohl die Aura vor der Migräne, vor den Kopfschmerzen stattfindet, sozusagen sowieso schon mal nicht wirklich überlappt oder nur selten, ist es innerhalb dieser halben Stunde bis zu maximal einer Stunde nur die ersten 5 Minuten, nicht die letzten 5 Minuten, wo man sagt, jetzt wird das übergeben, sondern die ersten 5 Minuten. Und dass die ersten 5 Minuten auch bei Migränepatienten auftreten, die eben keine Aura haben, nur nach 5 Minuten ist die Spreading Depression vorbei. Und das hat das Modell auch gezeigt, dass sozusagen ein Großteil der Störungen gar nicht erst anfangen loszulaufen, sondern nach 5 Minuten abgeebbt sind, aber besonders groß sind in diesen ersten 5 Minuten. Und wenn das sozusagen die 70% erklärt und den Schmerz erklärt, dann ist das sozusagen eigentlich das Wichtige. Und das muss nicht unbedingt dann der Hotspot sein. Der Hotspot ist wirklich für langanhaltende Wellen, die dann weiterlaufen, sondern das könnte auch in einem anderen Gebiet sein. Also insofern, da gibt es jetzt noch andere Fragen, die wir primär wichtiger ansehen und überprüfen wollen. Und das ganz schwierige Problem hier ist, dass ich jetzt verlange, eine funktionelle Bildgebung zu machen. Definitiv, bevor der Kopfschmerz losging, in einem Fenster von 5 Minuten, von einem Patienten, der ja noch gar nicht weiß, dass er in einer Stunde Kopfschmerzen hat. Das heißt, ich muss eigentlich Patienten die ganze Zeit irgendwo scannen, in einem regelmäßigen Takt, und dann alle wegwerfen, die nicht innerhalb der nächsten 1-2 Stunden einen Anfall bekommen haben. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Das sind so ein bisschen die Probleme. Wir versuchen jetzt sozusagen, können wir da irgendwie ein bisschen tricksen in dem Sinne, dass man weiß, bei gewissen ist es mit dem Zyklus der Frau gekoppelt, dass wir die und einladen zu einem gewissen Zeitpunkt, wo sie wissen, ich kriege eigentlich jetzt in den nächsten Tagen meine Migräne, und dann wird häufiger gescannt, um solche Ideen zu verfolgen, um dann zu sehen, dass wir es in dieser Subgruppe nachweisen können.
Das ist dann nur so das Wochenende im Kernspintomographen.
Genau, man muss an gewissen Zeitpunkten messen, und das wird sehr, sehr schwierig sein. Und gibt es andere Ideen, dass man erstmal im Hirnstamm nachguckt, weil vielleicht ist sogar die Ursache, also sozusagen die Störung, die wir einfach nur als Rauschen auf unser Modell packen und kann einfach gucken, welche Rauschstörung löst das auf. Vielleicht ist aber, dass es überhaupt zu einer erhöhten Rauschamplitude kommt und einer starken Korrelation, auch wieder ein eigentlich dynamisches Phänomen, das mit einer Bifurkation verbunden ist im Hirnstamm. Also ganz Tipping-Point-Verhalten oder Kipppunkt-Verhalten. Und wenn das so ist, dann könnte man vielleicht sagen, ach, dann lass uns doch das von Anfang an verhindern, dann haben wir alles. Das hatten wir eben schon mal mit, wo fängt man eigentlich an? Vielleicht müssen wir eigentlich noch mal eine Stufe vorher ansetzen und einfach verhindern, dass in der Hirnrinde es überhaupt zu so starken Schwankungen kommt, dass ein gewissen Hotspot was auslöst. Also es geht alles ineinander, und ich weiß auch wirklich noch nicht, auf welches Pferd ich sozusagen in 2 Jahren setze. Ich habe jetzt so ein paar Favoriten, aber da muss man gucken, was in 2 Jahren wieder eine neue Erkenntnis da ist und was besser aussieht.
Ja, man weiß ja nicht, ob das Modell, was sie jetzt auch benutzt momentan, in 2 Jahren noch Bestand hat. Aber man würde dementsprechend an geeigneten Stellen entweder noch einen weiteren Stoff hinzufügen oder etwas manipulieren. Nur jetzt ist es so, dass es ein einfaches Modell ist, was sehr viel erklärt und sozusagen auch als Stütze natürlich hilft, mehr zu verstehen und auch in der richtigen Richtung zu suchen.
Genau, die nächste Frage zu stellen sozusagen. Es gibt ganz viele Fragen, die motiviert sind dadurch, dass wir das Modell so gemacht haben, wie wir es gemacht haben, und dann erst auf die Idee gekommen sind, oh, jetzt können wir doch dies und jenes mal fragen. Bis hin zu dem Konzept, dass man irgendwie überhaupt selektiv eingreift und an ein Verlernen der Migräne denkt, im Sinne von Plastizität. Haben andere sicherlich auch so sich so aus anderen Gründen gedacht, aber dass ich darüber nachgedacht habe, war erst, als ich gemerkt habe, es gibt Hotspots. Dann dachte ich, dann könnte man auch sowas machen. Das heißt, es ist oft wirklich nur dazu da, um den nächsten Schritt zu machen. Und wenn es wirklich ganz klar ist, dass das Modell falsch ist, ist ja auch wunderbar. Dann wissen wir ja wenigstens,
so geht's nicht.
So geht's nicht. Das ist genauso eine tolle Erkenntnis eigentlich.
Und anders muss man auch sagen, wären Neurobiologen überhaupt auf die Idee gekommen, es mit einem mathematischen Modell zu betrachten?
Eher nicht, wobei diese Rechnung, dass es mit dem Diffusionskoeffizienten und dieser Reaktionsrate, dass dann 3 Millimeter rauskommen, waren Neurobiologen. Der eine mit einem Ingenieurshintergrund, das waren die berühmten Hodgkin und Huxley, die eigentlich das Aktionspotenzialmodell gemacht haben. Und die haben sich aber auch schon auf das andere Phänomen gestürzt. Nun haben die auch das erste mathematische Modell für das Aktionspotenzial gemacht. Das heißt, das waren offensichtlich welche. Aber so alt so neu ist die Tradition nicht, mit mathematischen Modellen Gehirndynamik zu beschreiben. Das geht eigentlich den ganzen Weg zurück zu Helmholtz und so weiter. Also es kommt uns manchmal so vor, wie das jetzt was ganz Tolles und wir machen jetzt interdisziplinäre Forschung und das haben wir endlich erkannt, dass die Disziplinen sich jetzt erstmal sich vermengen müssen. Fakt ist, dass die ja teilweise ganz eng zusammen waren im 19. Jahrhundert und da Leute auch schon gesagt haben, wir müssen mathematische Modelle aufstellen. Es ist schon immer eine Minderheit nur.
Ja, wie bist du dann auf die Spreading Depression eigentlich gekommen? Du hast ja gesagt, du bist dazu gekommen, bevor du den Zusammenhang zu Migräne gesehen hast. Also das war im Gespräch, aber was hat dich dazu geführt, sozusagen in die Welt der Neurobiologie einzusteigen?
Nicht die Neurobiologie und nicht die Biologie, sondern oder sagen wir mal, wirklich nicht die Biologie. Die Musterbildung. Ich fand dass sich Muster ausbilden, fantastisch. Ich habe das gesehen in der Petrischale. Ich erwähnte ja, dass ich ganz viele Sachen so aus der chemischen Musterbildung geklaut habe, denn ich war letztendlich in einer Gruppe, die chemische Musterbildung gemacht haben. Und dort gibt es eine Reaktion, das nennt sich Belousov-Schabotinsky-Reaktion. Das ist eine chemische Reaktion, chemische Uhr. Die macht genau solche Wellen mit dieser Geschwindigkeit. Dann fand ich das ganz, ganz toll. Und gleichzeitig fand ich das Gehirn sehr spannend, aber nicht aus diesem biologischen Aspekt heraus. Im Gegenteil, der hat mich eher abgeschreckt. Und dann habe ich 2 Dozenten unabhängig voneinander gefragt, ob es hier irgendwie eine Möglichkeit gibt, eine Diplomarbeit zu machen. Der eine hatte eben diese chemischen Uhren und sagte, ja, damit kannst du was machen. Ich habe nur gemerkt, dass das unheimlich viele schon machen, dass das eigentlich so ein bisschen abgegrast war, in den 90er Jahren zumindest. Und dem anderen habe ich dann halt gesagt, oh ja, ich finde ja aber das Gehirn auch sehr, sehr spannend, aber mehr so als Physiker, vielleicht irgendwie Informationstheorie. Und dann habe ich aber im Nebensatz erwähnt, oh, ich finde die Wellen aber auch spannend, ich überlege zwischen beiden. Und dann hat er gesagt, oh, es gibt da ein Phänomen, dann gibt es genau die gleichen Wellen im Gehirn. Und das war alles, mehr wusste ich dann nicht. Und dann habe ich damit angefangen über Diplomarbeit, also ich mache das eigentlich schon immer. Kam so dazu und habe wirklich, glaube ich, erst nach der Diplomarbeit verstanden, dass das eigentlich Migränewellen sind. Habe dann immer wieder andere Aspekte beleuchtet. Aber das Thema dieser Welle begleitet mich seitdem.
Das heißt, du hast eigentlich erst im Studium überhaupt den Blick dafür bekommen. Also vorher hast du wahrscheinlich dich entschieden, ich studiere Physik, ich will die Welt verstehen, was sie im Innersten bewegt.
So ungefähr, ja.
Und bist dann quasi von der materiellen Welt im Studium auf sozusagen die Chemie, Biologie, auf das Gehirn dann gestoßen. Also das sogar von außen.
Also ich habe zumindest im Grundstudium die Biologie nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich habe gewechselt von Aachen nach Göttingen. Und ich weiß noch, dass ich dann gesehen habe, dass man in Göttingen sogar sowas machen kann. Da dachte ich auch, ja, das ist einfach jetzt, das interessiert mich weniger. Aber ich bin aus anderen Gründen hingegangen. Aber ich weiß wirklich noch, dass ich das ist eher so, Göttingen hat diesen alten Ruf und war schön. Aber die nasse Biologie hat mich da noch gar nicht interessiert. Und 2 Jahre später war ich mittendrin.
Ja, du forschst ja nicht nur in den ganzen Bereich, sondern du schreibst auch sehr viel über die Wissenschaft. Und ich finde das eigentlich fantastisch, sozusagen, wenn Wissenschaftler auch aus ihrem, wie manche sagen, Elfenbeinturm herausgehen. Und du hast ein sehr umfangreiches Blog auf Skylogs. Was hat dich dazu bewegt, das auch so schön zu beschreiben, was eigentlich im Gehirn passiert und was du machst?
Erstmal will ich es selber verstehen. Und viele dieser komplizierten Sachen habe ich zumindest für mich persönlich das Gefühl, ich muss relativ lange drüber nachdenken, bis ich es dann verstanden habe, also bis ich eine einfache Modellvorstellung habe, dass ich zufrieden bin. Und wenn ich dann so lange drüber nachgedacht habe, um auf eine einfache Erklärung zu kommen, dann finde ich es fast schon schade, die wieder nur für mich zu behalten. Und dann schreibt man das auf. Und ich habe schon immer so ein paar Sachen nebenher aufgeschrieben, wirklich jetzt mit Papier und Stift. Und irgendwann, als die Blogs so ein bisschen aufkamen, habe ich das mal auf einem, was war's, Blogger oder so, fand ich das, ein Google Software, also irgendwo für mich alleine gemacht. Und dann ist Lars Fischer darauf aufmerksam geworden, hat mich irgendwann mal zu den Silox eingeladen und dachte, oh, jetzt muss ich das mal ernster machen. Jetzt bin ich auf so einer.
Muss es wissenschaftlich sein.
Genau, jetzt muss ich aber besser und überhaupt. Und dann hat man so einen gewissen Ansporn hat mir auch immer mehr Spaß gemacht. Und ich habe immer mehr auch gemerkt, dass ich selber total viel davon profitiere, weil ich immer mehr jetzt, also auch viele Sachen, die ich jetzt gerade erzählt habe, weil ich dann nochmal nachgelesen habe, dann wollte ich wirklich wissen, wie ist das denn jetzt medizinisch? Also jetzt muss ich immer genau gucken, auch wenn ich das gar nicht so genau schreibe, aber vielleicht fragt mal jemand nach und ich muss zumindest ja doch immer doppelt so viel wissen, wie ich schreibe. Und dann geht man, dann fängt man an, immer tiefer nachzubohren. Das ist eigentlich auch wissenschaftliche Arbeit für mich. Und dann gibt es halt diese Fälle, wo die Migräne in so einem schlechten Licht dasteht und man will vielleicht auch selber vielleicht mehr Fördergelder generieren. Also sozusagen durchaus auch eigennützige Argumente, wo man so denkt, das muss man korrigieren. So ein gesellschaftlicher Aspekt. Aber größer ist für mich immer noch der, dass ich selber mehr verstehe, mehr lerne und teilweise sogar einfach nachgucke. Wenn ich jetzt ein Paper über Genetik, mache ich sehr, sehr wenig. Wenn ich ein Paper über Genetik lese, dann blogge ich vielleicht mal drüber. Und das ist genau das, was ich später, 2-3 Jahre später, wenn ich denke, ach was, wie war das nochmal mit der Genetik? Dann gehe ich eben nicht auf das Urpaper zurück, sondern auf meine Zusammenfassung, die eben mittlerweile online stehen. Und vielleicht hat irgendjemand drunter sogar noch einen tollen Kommentar geschrieben. Also dann hat man einen Mehrwert, dass man sagt, ach ja, das kann man auch sehen. Also es ist eigentlich eine ganz, ganz natürliche Art, finde ich, Wissenschaft zu machen.
Wie ist das entstanden? Also du hast gerade gesagt, Lars Fischer wäre auf dich zugegangen.
Also eine E-Mail hat geschrieben.
Eingeladen,
er hat eine E-Mail mal geschrieben und meinte, man willst nicht hier mitmachen. Das war ein Spektrum der Wissenschaft, das ist ja die Plattform Silox von Spektrum der Wissenschaft, ein Artikel über Migräne. 4-5 Jahre her. Und den kannte ich schon, weil er zuerst auf Englisch erschienen ist. Und dann war, ich glaube, in der deutschen Übersetzung fand ich einiges ein bisschen misslungen. Und habe das, glaube ich, in meinen Blog reingeschrieben und dann gleichzeitig auch auf deren Facebook-Seite mal geschrieben. Habe gesagt, naja, also das hättet ihr mal ein bisschen ordentlicher übersetzen können. Das war aber alles. Habe ich nie wieder gedacht, höre ich was davon. Und plötzlich kam eine Woche später eben die Einladung, weil man eben den aktuellen Blogbeitrag von mir gelesen hat und vielleicht noch 2-3 andere. Und damals wuchs die Plattform sowieso. Ich meine, wächst immer noch auch, aber damals war sie auch wirklich noch nicht besonders groß. Ja, und dann kam eine Einladung und ich glaube, ich habe sogar zuerst abgesagt oder gesagt, oh ja, wüsste ich nicht, das ist, ich wollte auch so ein bisschen Herr im eigenen Haus sein, meine eigene Software und dann dachte ich, ach, dann muss ich da irgendwo mit irgendwas anderem das machen und habe das so ein bisschen vorgeschoben, habe gesagt, ach nee, ich hätte ja dann doch lieber überall selbst die Kontrolle und dann kam nochmal so eine Nachfrage, naja, und dann habe ich mir das angeguckt und dann dachte ich, jetzt machst du das einfach
mal. Ich glaube, da gibt es irgendwo auch einen Artikel, wo du sagst, ja, ich probiere das jetzt mal auf der neuen Plattform und die Kommentarfunktion gefällt mir nicht so sehr, aber...
Das war aber wirklich erst spät, also das war dasselbe Argument, aber das habe ich erst wieder entdeckt, durch auch viele Diskussionen mit anderen Bloggern, dass es wirklich ein paar schon auch fundamentale Probleme für mich nach wie vor auch eigentlich gibt, aber es gibt halt immer Vor- und Nachteile. Ganz am Anfang dachte ich mehr so an Designfragen, die auch noch heute für mich wichtig sind. Kommentarfunktion ist vielleicht auch eine Art Designfrage. Ich war ein Jahr lang nicht auf der Plattform und bin dann aber wieder zurückgekehrt. Einerseits, weil gewisse Sachen geändert worden sind, andererseits aber auch, weil einfach viel mehr lesen. Also man kriegt halt viel mehr Traffic, man ist eingebunden. Nicht immer in der Nachbarschaft, also es gibt auch Nachbarschaft, wo man dann denkt, ach ja, das hätte jetzt ein Bot, der hätte jetzt nicht sein müssen, der Beitrag, der ist jetzt nicht so toll, dass der direkt neben meinem steht, also ohne, dass ich mich da jetzt, also nicht so ganz wissenschaftlich vielleicht. Aber in der Summe ist es eine ganz, ganz tolle Plattform, muss man sagen, und mit tollen Leuten und man profitiert gegenseitig.
Ich finde es jetzt auch ganz faszinierend, also eigentlich ist das Besondere ja, dass man über die Wissenschaft so erzählt, dass auch andere, die sich dafür interessieren, sich einlesen können und dabei nimmst du auch kein Blatt vom Mund, also das sind die gleichen Bilder wie in deinen Publikationen, stehen dort tatsächlich drauf und dann sagst du, okay, hier sieht man das und ein bisschen nachdenken oder nachlesen kann man dann auch wirklich alles davon verstehen, aber schon das erste Bild sagt eigentlich sehr viel. Mhm. Und so gesehen versteckst du nicht, was du da tust, was ja schon absolut außergewöhnlich ist. Also natürlich, momentan passiert das im Netz immer mehr, aber dann wundert es mich eigentlich eher, dass du so sagst, oh, jetzt gefällt mir das Design dort nicht und jenes, weil das ist irgendwie, kommt mir erstmal eine sehr kleine Sache vor, weil erstmal ist ja das Besondere, dass man sozusagen die Wissenschaft auch mal herausträgt.
Mhm. schon, also man muss ein bisschen das vielleicht auseinanderhalten. Das Design sind gewisse Aspekte, die mich daran stören, dass es letztendlich vielleicht auch so eine eigene Markenfunktion etwas unterdrückt wird und die Marke Silox ist halt sehr im Vordergrund. Da fragt man sich natürlich manchmal auch, ich habe ja wirklich jetzt auch nichts ansonsten davon, ich kriege keine finanzielle Unterstützung, es ist sehr viel Zeit, die ich reinstecke. Stimmt da die Balance? Das ist die eine Sache. Aber was auch ein anderer Punkt ist, was für eine Art Plattform möchte ich haben? Ich hätte lieber eine, wo mehr Kollegen bloggen und nicht so sehr viele zum Beispiel Wissenschaftsjournalisten. Die sollen auch Wissenschaftsblogger machen, sein und toll. Das ist aber eine andere Art. Ich möchte eben über Wissenschaft selber bloggen und ich möchte, dass dort andere Wissenschaftler, genau wie ich, also und zwar vielleicht auch anders, als ich was von denen lernen kann, aber eben zumindest mit dem Ansatz über ihre Paper schreiben, über vielleicht sagen, oh, hier habe ich einen Drittmittelantrag, den mache ich jetzt, zweitverwerte ich und habe es so und so gemacht. Oder umgekehrt, ich habe sogar erst im Blog geschrieben. Also, dass man sich auf der Ebene austauscht, die Probleme, die ich halt auch so täglich habe. Und das passiert leider nicht so sehr. Das sind so zwei, drei oder vielleicht sogar mehr, jetzt tue ich ganz viel Unrecht, aber ich hätte jetzt fast gesagt, nur zwei, drei ernste Wissenschaftler im Sinne von, die aktiv forschen. Wahrscheinlich sind es 10% oder so, ich weiß es jetzt wirklich nicht. Und viele andere sind eher, die es quasi zweitverwerten im Sinne, dass sie Wissenschaftsjournalismus machen. Hochklassig, toll. Lars ist so jemand. Und dann eben sagen, gewisse Sachen können sie eben nicht in eine Zeitung bringen, dann können sie das dort reinbringen. Oder auch vielleicht ein bisschen sagen, das möchte ich jetzt, das möchte ich lieber in meinem Blog machen. Und nicht, dass ich was gegen diese Nachbarschaft habe, das ist auch schön, aber ich hätte lieber eine Plattform mit Leuten, die eben sozusagen es als wissenschaftliches Instrument benutzen. Und das fehlt mir ganz in Deutschland. Also wenn es eine bessere Plattform gäbe, wäre ich da ja hingegangen. Aber wenn man alleine ist, dann hat man noch weniger davon. Also das ist dann auch nicht gut.
Ja, ich meine, ich habe den Eindruck, dass gerade jetzt auch im Podcasting-Bereich natürlich dort gerade sehr viel passiert. Mhm. Dass auch sehr viele, die auch selbst forschen, anfangen, das Mikrofon in die Hand zu nehmen. Also deswegen auch danke, dass du natürlich jetzt auch dazugekommen bist. Ich bin auch gespannt, wie sich das also auch entwickelt. Weil ich meine, auf einer Seite hat man den Wissenschaftsjournalismus, dann gibt es ja auch noch diese Wissenschafts-PR, wo wir natürlich davor stehen und sagen so, das ist ja jetzt mal schön, sich das anzuhören, was es an tollen Sachen gibt, aber was steckt dahinter? Das interessiert natürlich jemanden als Wissenschaftler noch viel mehr und ich habe einfach auch den Eindruck, dass viele es auch tatsächlich interessiert, von den Personen selbst zu hören. Mhm. Wie war das jetzt bei dir, als du das gefunden hast und auch aus den eigenen Worten dann tatsächlich was zu erfahren, weil hinter der Forschung dann auch Persönlichkeiten stehen und zum einen kann man das auch zeigen, zum anderen gibt es vielleicht Leute, die sich dann überlegen, ich meine, gut, das ist keine Mondlandung, aber die sich dann doch überlegen, naja, vielleicht ist ja dann noch Neurobiologie oder die Physik oder die Mathematik etwas, wo man halt etwas finden kann, was einen interessiert und dort einzusteigen. Ja,
genau, ich denke, so ein Funke überspringen lassen geht mit dem Medium eigentlich ganz gut. Podcast vielleicht sogar wirklich noch einen Tacken besser, beim Lesen ist es schon auch teilweise anstrengend, denke ich. Das Hören hat schon auch einen gewissen Reiz, also das sehe ich, also gerade weil man auch miteinander spricht, ne? Also das ist das vielleicht, ich weiß gar nicht, ist das euer Eindruck, dass das durchaus Wissenschaftler auch mehr noch machen oder kennt ihr auch viele, die als Wissenschaftler bloggen? Es gibt natürlich schon viele, aber effektiv glaube ich immer noch recht wenig und auch in den Plattformen noch wenig.
Ja, gerade im deutschsprachigen Raum entwickelt sich vieles in dem Bereich gerade. Und ich meine, momentan erleben wir ein reichhaltiges Umfeld. Liebe Grüße an die ganzen Geschwister-Podcasts, die natürlich gerade Wissenschaft betreiben. Ich fange jetzt nicht an, hier aufzuzählen, da würde ich garantiert jemanden vergessen. Aber auch, dass es unwahrscheinlich viel auf Interesse trifft. Also zumindest die Hörsuppe muss ich jetzt einfach mal zitieren. Das ist ja etwas, was sich gerade explosiv ausbreitet und bewegt. Und ich meine, wenn man da überlegt, in was für spannenden Formaten das teilweise gemacht wird, also wenn dann die spannende Papers herausgesucht werden, über das was erzählt wird und da kommt auch immer etwas mit dabei herüber, was eigentlich wissenschaftlich dahinter steht, auch wenn das manchmal etwas spektakulär dargestellt wird, dass einfach da viel Interessantes herüberkommt und nicht nur sozusagen die Öffentlichkeit darüber informiert wird, aber vielleicht auch Peers aus anderen Wissenschaftsrichtungen einen Eindruck bekommen.
Genau, dass man vielleicht auch wirklich einen Anregung bekommt, ne? Dass jemand sagt, oh, hast du die Methode mal ausprobiert? Und das kommt mir so ähnlich vor wie dies und jenes.
Na, da bist du ein Beispiel dafür, sozusagen als Physiker, jetzt Neurobiologie.
Genau, ja, so sitze ich hier. Mhm.
Ja, gut, ich glaube, dann haben wir jetzt erstmal einen sehr, sehr guten Eindruck bekommen, was in unseren Köpfen da eigentlich so passiert oder zumindest hoffentlich nicht zu oft passiert. Also Migräne wünscht man sich ja nicht gerade herbei, aber der Verdacht liegt nahe, dass es eigentlich sehr viele haben. Ich meine, vielleicht ist es ja auch ein notwendiger Reset, den wir von Zeit zu Zeit brauchen.
Das, genau, solche Diskussionen. Wobei das auch auf so einer übergeordneten Ebene ist. Ich glaube, das hilft den Migränikern selber nicht besonders, es so darzustellen. Aber als Frage ist es wieder sehr spannend. Ne? Also die Gehirnzellen, gibt es da eine Art, auch eine Funktion, eine biologische.
Ist denn gesichert, dass die Spreading Depression nicht auch bei Leuten auftreten, die keine Migräne haben?
Ja, wir wissen es schlicht nicht. Zumindest nicht in dem Maße, dass sie genug Schadstoffe freisetzen für Kopfschmerzen per Definition. Außer denen, dass sie dann so groß ist, dass sie wieder eben doch Symptome machen. Aber vielleicht, und das halte ich für absolut plausibel, dass ganz, ganz kleine Zellpopulationen, also jetzt reden wir wirklich über ein paar hundert, ständig durch diesen Prozess gehen. Überall im Gehirn ist das immer so fluktuiert. Und der einzige Unterschied zur Migräne ist, dass es eben sich wirklich räumlich ausbreitet. Das sozusagen wäre die räumliche Ausbreitung die eigentliche Veränderung ist. Aber müsste man, im Tierexperiment sieht man es teilweise, aber dann hat man es auch wieder präpariert. Dann ist es unter Narkose oder unter die, also man kann es so präparieren, dass das wirklich als Fluktuation auftritt. Wenn wir jetzt aber abschließend sozusagen wieder die Sicht der Menschen, die massiv unter Migräne leiden, dann ist das eben sozusagen auch gar kein Trost zu wissen, dass es sozusagen auch eine Funktion erfüllt, sondern für die geht es primär darum, wie können sie eben die Anfallshäufigkeit möglichst gering halten.
Ja, so. Sollte man eine andere Möglichkeit für ein Reset finden.
Genau. Mhm. Würden die sich zumindest sehr wünschen.
Ja.
Ja, Markus, vielen, vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank.
Das war gerne. Ich danke, sehr dass ihr mich hier Zeit, eingeladen
ja.
habt.
Ja, ich freue mich ja noch auf den Vortrag nachher.
Stimmt.
Da werden wir auch mal was sehen können.
Ja, genau. Dann gibt's Filme.
Ja, und wer jetzt in Karlsruhe wäre, könnte sich das auch anschauen.
Genau.
Vielen Dank.
Gerne. Ja.